ich erwische mich zu oft dabei, dass ich diese Weltkämpfe stellvertretend nutze für eigentlich meine inneren Kämpfe. Mm. Das ist auch oft der Vorwurf, den ich oder an einige in progressiven Kreisen, würde ich sagen, und nicht nur dort, auch in konservativen, überprüf doch mal, ob es wirklich der Kampf um die Sache ist
oder
ob es nicht eigentlich dein Innerer ist. Und wenn du da ein bisschen mehr hingehen, wenn wir da gemeinschaftlich ein bisschen mehr hingucken würden, würden wir vielleicht viel friedlicher auch dann über die Sachen sprechen können oder vielleicht viel wirksamer. Innere Freiheit erlebe ich tatsächlich, wo ich mich dieser Verletzlichkeit annähe, wo ich weinen kann. Was ich sehr lange dafür unterschätzt habe, ist, wie sehr der Körper eine Rolle spielt. Den habe ich immer unterschätzt. Ich dachte, es muss alles über Gespräch, Psychologie, sprechen, das, was ich jetzt hier auch tue. Aber interessanterweise waren es 3 Stunden lang Tanzen. Ich glaube, dass ich nur wachsen kann, wenn ich nicht mehr ganz so wichtig, wenn es nicht mehr ganz so viel um mich geht. Also wenn es endlich etwas gibt, was noch ein bisschen wichtiger ist als ich. Es ist wirklich, es klingt ein bisschen verklärt und ein bisschen beschönigt, aber es ist stimmt, dass die Kinder da sind. Ich kann mich so einreihen. Ich treffe dann die Kita-Väter und Mütter und bin dann auch einfach wieder. Ich bin dann auch einer von allen. Und nicht mehr Fariadim.
Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze Hirsch und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mein heutiger Gast ist Fari Yardım. Fari Yardım ist Schauspieler. Viele von euch kennen ihn bestimmt aus der Serie Jerks oder vom Tatort, Jugend ohne Gott, Almania und Halbe Brüder. Fari ist zum 3. Mal zu Gast im Hotel Matze. Ich wollte unbedingt wieder mit ihm einchecken, weil es wenige Menschen gibt, die so zwischen großer Verletzlichkeit und albernen Humor hin und her schwingen. Man kann regelrecht hören, wie die unterschiedlichsten Anteile in ihm kämpfen. Und genau das passiert auch wieder in dieser Folge. Wir haben uns verabredet, um über die Freiheit zu sprechen, weil ich das Gefühl hatte, dass das ein großes Thema für ihn ist. Ich wollte von Fari wissen, wie er Freiheit definiert und wann er sich frei fühlt. Wir sprechen über Verbote, Narzissmus, Aktivismus, Demokratie, Klima, innere Kämpfe und mal wieder über Lastenradfahrer. Ich wünsche euch viel Vergnügen beim Check-in mit Fari Yardım.
Es hat sich eigentlich nichts verändert von meinem Verhältnis zu LastenfahrradfahrerInnen, außer dass ich selbst jetzt eins fahre. Aber sie nerven mich nach. Im Grunde ist das Lastenfahrrad ja auch ein SUV unter den Fahrrädern.
Das stimmt.
Es ist eigentlich der SUV unter den Fahrrädern.
Aber hast du denn LastenfahrradfahrerInnen, wenn du selbst Lastenfahrrad fährst?
Also, ich hasse Verallgemeinerung. Wenn ich wirklich etwas hasse, das ist das dumme Verallgemeinerung.
Die ich jetzt gerade gemacht habe?
Ja, nee, die ich auch ständig mache. Also meine eigenen. Und ja, ich habe ein Problem mit vielen LastenfahrerInnen, weil sie oft sehr langsam sind. Also die nicht, ich kategorisiere das, und zwar die nicht elektronisch angetriebenen, weil das ist eine Zumutung. Also diese breiten, vor allem diese dreirädrigen, ja, da man fängt an zu differenzieren. Wirklich. Also die zweirädrigen sind cool, die sind schnittig,
ja.
Die sind auch so ein bisschen, die haben auch Tempo, aber diese dreirädrigen, die sind eine Zumutung, weil die nehmen ja im Grunde den gesamten Fahrradweg in Beschlag und dabei noch nicht elektrisch angetrieben, teilweise wahnsinnig lahm, und da siehst du dann diese knüppelnden FahrradfahrerInnen.
Und wirst du denn anders angeguckt, seitdem du ein Lastenfahrrad fährst?
Ich werde anders angeguckt, ja.
Wie?
Nicht mehr so, also ich werde nicht mehr so sexy wahrgenommen, habe ich den Eindruck. Ich habe den Eindruck, dass meine Fuckability ist rapide irgendwie gesunken. Dabei fühlt es sich aber an, sehr fuckable zu sein auf so einem Ding. Ich könnte auch jeden mitnehmen auf diesem Lastenrad.
Ja, wir drehen nachher auf jeden Fall noch eine Runde.
Ja, ich nehme dich mit. Obwohl, du hast lange Beine, da muss man gucken.
Ich hab heute früh gehört, dass heute der Tag der Gelassenheit ist. Also 5.4. nehmen wir das auf. Oh. Heute ist Tag der Gelassenheit. Wie gelassen bist du?
Ich bin Das habe ich schon ein paar Mal gesagt, aber ich bin einer der ungelassensten Menschen aller Zeiten. Ich habe mir immer bewusste Rollen gesucht, die so auf lässig und locker, um in diesem Kontext konnotiert zu werden. Ich habe nicht gut geschlafen. Ich muss erstmal den, habe auch heute noch nicht gesprochen. Das ist jetzt ganz schön röhrig.
Morgen.
Guten Morgen. Ich habe aber, was war die Frage?
Die Frage war, wie gelassen?
Gelassen, null. Ich bin 0,0 gelassen. Ich habe in meinen ersten zwei Textzeugnissen, meine Eltern waren ja schon so bewusst, mich auf so gute Schulen zu schicken. Die Freie Kinderschule Harburg, FKS. Und da gab es halt keine Zeugnisse, keine Noten, sondern nur Textzeugnisse. Und in beiden stand, er ist rege beteiligt am Unterricht und so und bringt sich sozial ein und ist beliebt und so. Aber stand immer, der Schlusssatz war immer, ein wenig mehr Gelassenheit täte ihm gut. Und das stimmt. Da hat sich nichts verändert. Von wegen Wachstum. Es gibt kein Wachstum. Wir Menschen bleiben ewig gleich. So wie im ersten Textzeugnis. So bleiben wir ewig.
Aber du bist doch eigentlich so ein Meditationsdude und so, ne?
Ja, deswegen, weil ich es dringend nötig habe. Die allermeisten Leute haben es ja gar nicht nötig. Ich müsste eigentlich täglich 4 Stunden meditieren, um irgendwie erträglich für mich selbst zu sein. Das ist es ja. Deswegen ist es ja auch so absurd, zu dir zu kommen. Es gibt überhaupt keine Berechtigung für mich. Ich schon auf dem ganzen Weg mit meinem Lastenfahrrad hierher. Ja. Ich habe übrigens 3-4 Leute weggepfiffen vom Fahrradweg. Ja. Die so halb, die nicht ganz rechts fahren mit ihrem Fahrrad, mit ihrem Lahm, mit ihren Kröten. Und pfeift dann immer so ein bisschen bissig berlinerisch. Und dann wackeln die so rechts aus. Und auf diesem Weg habe ich schon 8-mal in Frage gestellt, warum ich jetzt hier was sagen darf und warum mir Leute zuhören. Und das meine ich ernst. Es ist ja wieder, ist mein Lieblingswort, Koketterie. Es ist null kokett. Ich habe mich wirklich wieder zigfach hinterfragt und gedacht, wann kommt dieser Punkt, wo ich einfach das Lastenfahrrad rechts abstelle und sag, nein, ich gehe nicht zu dir. Ich rufe dich dann an und sag, es gibt keinen wirklichen Grund, warum ich hier was sagen dürfte.
Ja, nee, war schön, dass du da warst.
Das wäre ein schönes.
Das wäre eigentlich ganz gut, ne?
Trauen wir uns aber nicht.
Trauen wir uns irgendwie nicht.
Also der Materialaufwand.
Das ist der ganze Materialaufwand. All den Tee, den du jetzt getrunken, den du jetzt hier hast.
Der ganze Tee, die Ressourcen, die müssen sich lohnen.
Es ist aber für mich ja immer wieder, ich habe ja schon ein paar Mal gefragt, ob du kommen möchtest jetzt nochmal, also weil ich das ja auch immer sehr, sehr schätze, wenn wir uns treffen, wenn wir miteinander sprechen. Also irgendwie, also ich für meinen Teil wachse immer, wenn wir uns treffen.
Ich wechsle das Ufer und ich wachse
und ich nehme immer irgendwas mit. Also deswegen auch die Penetrante, komm doch nochmal vorbei, ist doch schön. Ist doch auch für mich schön.
Ja, okay. Das ist schön, das ist ein schöner Grund. Es geht mir genauso. Es geht mir ja eigentlich auch genauso, aber wir können uns ja auch auf einen Kaffee treffen. Aber wir haben ja diese Anmaßung zu glauben, wir müssten das auch mit der Weltöffentlichkeit teilen.
Na, aber es ist aber schon so, dass man, dass ich glaube, viele Menschen, die in irgendeiner Form in den Medien sind, ist meine Behauptung, dass die sich eigentlich immer dann am besten treffen, wenn sie auch noch einen Podcast machen, sonst treffen sie sich einfach nicht.
Stimmt.
Es gibt auch wenig, also triffst du noch Menschen einfach so?
Nee. Ich treffe selten Menschen einfach so, tatsächlich.
Es gibt immer irgendeinen Grund, es gibt immer irgendeinen...
Ich brauche einen Anlass,
aber einfach so sagen, lass uns mal rumhängen, das gibt's nicht. Ne?
Ist auch unangenehm. Warum? Man denkt ja auch, da gehen auch Perlen flöten. Wenn wir uns auf einen Kaffee treffen, denkt man immer, oh, das hätten wir jetzt öffentlich.
Haben wir beim letzten Mal auch gedacht.
Ja, da waren so viele, ja, weil es natürlich eine Entspannung, eine Gelassenheit hat, so ein Gespräch. Es fehlt der Druck, irgendwas liefern zu müssen. Der wahre Grund, warum ich wieder hier bin, mein Grund,
ja,
ist, dass ich letztes Mal so eine unfassbare Anerkennung bekommen habe für unser Gespräch, für meine Offenheit und Verletzlichkeit und Reflektiertheit und was weiß ich was. Ich hatte ja ein total schlechtes Gefühl danach, dachte auch, oh, das war irgendwie...
Meinst du das letzte Mal mit Christian?
Nee,
oder
stimmt, davor. Und mit Christian bin ich irgendwie ein bisschen anders, da bin ich auch gehemmter und gleichzeitig auch ein bisschen trömeliger und denke, man müsste mehr diese Jerks-Schiene bedienen und ne, also ein bisschen mehr Humor. Obwohl er mich immer versucht runterzukochen, habe ich immer so einen eigenartigen Druck, dann lustig sein zu müssen, was natürlich scheitern muss. Diese Anerkennung, die war auf so einer anderen Ebene, als ich es sonst bekomme für Rollen, Leute irgendwas witzig finden oder so. Und dann, also diese, es ist ja die heimliche Sehnsucht hinter dem ganzen Schauspiel ist ja, dass man sich, also dass man selbst resoniert in den anderen.
Ja. Ja,
und dass die anderen eigentlich dir näher kommen über die Rollen, das ist ja der Umweg, das ist ja die Feigheit eigentlich fast schon, sich in anderen Rollen zu finden und zu präsentieren. Und eigentlich ist der, dahinter ist aber immer die Frage, würdet ihr mich auch mögen, wenn ihr mich wirklich kennenlernt? Tit.
Ja.
So sagt man's. Ne? Und das war ja so eine Annäherung, auch wieder nur ein Ausschnitt von mir und so und sicherlich auch geschönt, weil ich weiß, dass die Mikros laufen, aber trotzdem war da, kann ich etwas nicht zurückhalten, was da durchscheint von mir. Und diesen Teil, den mochten Leute und den haben, beziehungsweise da konnten sie, da gab's eine Bewegung und irgendwie ging's dann zurück und das ist schon schön, da gemocht zu werden, wenn man sich selbst dafür schon so wenig anerkennt.
Und ist das der Grund, warum du auch jetzt in letzter Zeit, du hast ja auch dann irgendwie auch mehr Shows gemacht, also Wer steht mir die Show hast du gemacht, dann hast du die mit Teddy gemacht, also so eigentlich ja auch, das machen einige Schauspieler, Schauspielerinnen solche Sachen, aber das ist ja eigentlich weg vom eigentlichen, ich nenne es jetzt mal Kerngeschäft.
Ja, das ist der eigentliche Narzissmus. Später, also aufgeflammter, sozusagen der ehrliche, der aufrichtige Narzisst ist da so ein bisschen durchgekommen, der gesagt hat, jetzt Fari, jetzt lasst mich mal mit euren Rollen und Drehbüchern in Ruhe, wo ich immer nur so einen Anteil herauskratzen darf oder irgendwie jemand anderen gerecht werde, anderen Vision. Jetzt seht mich und liebt mich bitte, bitte. Also natürlich immer gepaart mit so einem Flehen. Absolut. Ich wollte weg von diesen Rollen und hin zu mir. Und dabei stellst du natürlich fest, dass du eigentlich auch immer nur in Rollen unterwegs bist. Also auch in nur Versionen von dir oder in Anteilen. Ja, also man ist ja so ein Patchwork aus Identitäten und ich glaube, das sind dann auch wieder, ja, das sind dann auch wieder so zusammengekramte Anteile, die auch nicht ganz entsprechen. Ja, also da bin ich auch nicht ganz aufrichtig.
Und wie geht's dir dann, wenn du in so solchen Shows bist? Also geht's dir dann, also fühlst du dich dann mehr gesehen?
Nee, es ist ja eine leere Suche. Das Bewusstsein ist da. Es ist eine leere und aussichtslose Suche nach Fülle, die sich nur im Innen finden lässt. Deswegen bräuchte ich ja vier Stunden Meditation. Mach's aber nicht. Aber ich weiß es. Ich weiß, was mir gut tun würde. Mach's trotzdem nicht.
Das geht auch fast allen Menschen so.
Oder? Ja, also ich reiz das Ungesunde.
Dich reizt das Ungesunde sogar?
Ja, ich merke das richtig. Also
du trinkst aber zumindest einen Tee statt einen Kaffee.
Ja, das sind dann, aber der ist auch relativ süß, ja, muss ich sagen. Mhm. Aber genau, das sind die besten Mittel, wo Tee hat immer so einen Anklang von, du tust dir was Gutes. Ja. Aber keine Ahnung, ob das jetzt wirklich, ist das gut?
Nee, es ist zumindest, also so, ich hätte nicht gedacht, dass du ein ungesunder Mensch bist. Oder dass du das Ungesunde suchst. Das überrascht mich gerade.
Naja, es zieht mich an. Es zieht mich magisch an. Ich brauch alle zivilisatorische Kraft und alle Bewusstseins- und Persönlichkeitsarbeit, um dem was entgegenzustellen. Also eigentlich wäre ich, wenn ich mich loslassen würde, ein reiner Hedonist.
Und wie würde das dann aussehen?
Schrecklich. Ich hätte, weiß nicht, soll ich jetzt witzig sein oder?
Nee, ernsthaft.
Also ich hätte wahrscheinlich AIDS.
Oh Gott.
Das sollte und ich wäre drogenabhängig und ich wäre so manisch depressiv wahrscheinlich. Ich hätte immer gute Phasen und dann wäre ich wahrscheinlich ganz viel, würde ich in der Dunkelheit liegen und in große Punika-Flaschen pinkeln. Hast du ein Bild? Hast du so ein
ich
Bild?
Ich habe so ein Bild, ja. Ich habe ein Bild. Also wir wollten ja, also ich habe dir ja auch gesagt, ich würde gerne mit dir ein bisschen über Freiheit sprechen wollen, weil ich auch das Gefühl habe, dass du ein extrem freiheitssuchender Mensch eigentlich bist. Also ich habe immer das Gefühl, ich weiß auch nicht, woher dieses Gefühl kommt, dass du nach so einer Art, ja, nach einer Freiheit suchst. Und irgendwie aber auch doch, also du wirkst für mich auf jeden Fall auch irgendwie, deswegen, das ist gelassen und frei, wirkst du für mich schon irgendwie.
Echt?
Ja. Irgendwie. Aber wenn du in Punika-Flaschen, was war? Also
nein, das wäre ja nur das, wenn ich mich loslassen würde. Also wenn ich mich freilassen würde, denkt man, aber loslassen ist ja nicht immer unbedingt frei sein. Ja. Also das ist schon spannend, wie der Freiheitsbegriff, den muss man da wahrscheinlich irgendwie, ich bin ja, also das bin ich nun wirklich nicht, also der, ich bin wirklich so ein Hosentaschenphilosoph, so ein Küchen, also das Philosophie-Magazin im Abo.
Das ich ist auch.
Weil, ja, auch schön. Ja, das ist fantastisch, weil es so portioniert und
so. Man denkt so ein bisschen, auch Mensch.
Ja. Genau.
Ich, der alte Kant.
Genau, die vermitteln das gut, also Zeitgeschehen kombiniert mit so ein paar alten, viel schlaueren Sätzen, ja, garniert und das ist genau, also ich habe auch Philosophie-Seminare besucht, da habe ich nichts verstanden. Also
Heidegger. Ich habe auch versucht, Philosophie-Bücher zu lesen,
ja,
auch null verstanden.
Ja, null. Nee. Also hat richtig wehgetan, dann auch so die eigene Begrenzung da. Also eigentlich die gesamte Frankfurter Schule würde ich gerne. Ich weiß, dass ich sie gerne kennen würde, aber ich krieg's nicht hin.
Aber Alter, als Hosentaschenphilosoph, was ist denn für dich Freiheit?
Naja, also erstmal würde ich das, glaube ich, einteilen in Innere und Äußere. Also das, was wir im Westen ja oft so besprechen, wenn wir über Tempolimit sprechen oder sowas, ist oft das Gefühl von äußerer Einschränkung, das Loslassen von materiellen Gelüsten oder so, die Einschränkung, Klima, es ist, oder so, also ein Gefühl von äußerer Bedingung, Gefängnis. Aber dabei gibt es ja, und das ist sicherlich das auch, womit ich ringe, diese innere Freiheit, also sich innerlich frei zu machen, vor allem von, und das wäre dann die Antwort auf diese falsche Freiheit, Hedonismus, also sich frei machen von Süchten zum Beispiel, von vermeintlichen Wegen, die eigene Leere zu kompensieren. Eigentlich wäre Freiheit für mich Zufriedenheit.
Mhm.
Oh, war das jetzt sehr pathetisch alles?
Nee, aber
ich muss das immer wieder einfangen, weil, aber dieses dann sich in so Drogenexzessen verlieren oder sowas, das wäre kurzweilig ein Gefühl von absoluter Freiheit.
Ja, ja. Also ich habe ja auch manchmal das Gefühl, dass diese Menschen, also die jetzt, wenn man die in Frankfurt Hauptbahnhof, dann ist manchmal das Gefühl, denke ich so, also diese Menschen, die da vielleicht heroinabhängig sind, dass die schon irgendetwas, also auch eine merkwürdige Art der Freiheit,
ja, ich weiß,
ausstrahlen, weil die sozusagen sagen so, ich kümmere mich gar nicht mehr um irgendwas und
Freiheit von einem selbst.
Ja, also es ist Freiheit von allem, was natürlich das Umfeld sagen würde, hör auf damit und so weiter und so fort. Also sich so komplett dem so hinzugeben.
Aber es wäre verklärt, also da würde man was verklären. Ich weiß, was du meinst, da gibt es so einen Anteil drin, den man zusieht und sagt, meine Güte, ist da etwas losgelöst von allen Bedingungen. Ne?
Punk hat das ja auch manchmal, ne? Ja, also so richtig, wenn man sich das so anguckt und denkt so, boah, also ich habe gestern wieder einen gesehen, der sich einfach irgendwo hingepisst hat.
Ja.
Und dann geil. Das irgendwie denke ich schon auch, wow, das ist schon, also das könnte ich in meiner, mit meiner Rüstung könnte ich das irgendwie nicht.
Ich könnte das mit meinem ganzen Charme und Anerkennungsbedürfnis gar nicht.
Mhm.
Aber ja, da ist was drin, was so anklingt. Ich glaube, denen geht's nicht frei. Mhm. So, das, oder sag ich jetzt mal, oh Gott, das ist alles so ein elitäres Gesabbel. Aber wenn ich aus dem Prenzlauer Berg heraus, ich bin auch nach Berlin gezogen, weil diese Stadt eben dieses Beides in sich trägt. Ja. Einerseits diese Spießigkeit, aber dann auch die Begegnung mit etwas wirklich Freiem. Und frei meint dann ja auch von diesen eingespielten Glaubensmustern, frei. Also wenn ich in der Bahn fahre und der eine hat irgendwie einen Schuh an und einen nicht.
Mhm.
Also einfach ein Barfuß. Ja, der wirkt aber jetzt nicht verwahrlost, sondern er sagt einfach, ich will einfach, ein Fuß darf heute barfuß sein. Was willst du denn?
Ja.
Und das sprengt ja schon bei ganz vielen so ihr richtig und falsch Korsett. Und dafür liebe ich Berlin auch, dass es mich da immer wieder inspiriert und mich verwirrt. Und viele Leute halten das ja nicht aus. Es wird ja gerade wieder heftigst auf Berlin eingeschlagen. Und und du merkst aber eigentlich, entlarven die Leute immer ihre eigene Unfreiheit, wenn sie so über Berlin motzen.
Mhm.
Ihr eigenes merkwürdig, wirklich wahnsinnig biederes Korsett an Lebenslosigkeit. Also das ist ja wirklich halbtot.
Mhm.
Und aber umso strenger sind sie dann, wenn man an diesen Wänden wackelt oder an diesen Pfeilern, mein Auto, ja, also
Das meinst du erst auch mit dieser inneren und äußeren Freiheit, dass man sagt, okay, die äußere Freiheit, wenn jemand daran wackelt, dann ist es sofort, dann ist die äußere Freiheit bedroht und damit auch die innere Freiheit.
Absolut, dann fühlt es sich existenziell an. Es wird aber, die Schlacht findet im Außen statt. Mhm. Ja, also Gender, meine Sprache, meine Identität, Mann, Frau, mein Auto, mein Benziner. Mhm. Und ich, da merke ich, da ist so eine Sehnsucht, wenn ich dem so zuhöre, diesen Debatten, die mich auch triggern, wahnsinnig triggern, aber da immer so eine Sehnsucht, wie wäre es, wenn wir mal so eine Gruppentherapie mal ins Innen schauen? Wo ist da eigentlich, was fühlt sich da eigentlich wirklich angegriffen? Aber das ist jetzt auch, es schmalzt irgendwie so ein bisschen zu sehr. Komm, wieder, kannst du noch mal was sagen? Bitte, irgendwann schmalze ich immer. Das ist, ich weiß auch nicht.
Mach dir keine Sorgen. Also ich,
Die
mach ich mir. Ja, mach dir keine Sorgen, aber doch trotzdem. Also du hast gerade gesagt, dass dich das triggert, wenn du das verfolgst, wenn du das siehst, wenn du merkst oder liest, wenn du merkst, dass Menschen sich wahnsinnig darüber aufregen. Es gibt ja gerade, habe ich das Gefühl, so zwei Strömungen. Die einen sagen, die Grünen, ja, das ist die Verbotspartei. Ja. Und dann gibt es auf der anderen Seite, das habe ich neulich gehört, in einem Podcast, Benno Fürmann und Barbara Schöneberger, die sagten, ich möchte eigentlich mehr Verbote. Ich möchte eigentlich mehr Verbote, um eine Art zu wissen, wie
Orientierung
und wie ich mich sozusagen, wie viel darf ich fliegen, wie viel darf ich konsumieren. Robert Habeck, sag mir das bitte. Wo steht, also das ist ja auch sozusagen, die einen, die fühlen sich dann sofort eingeschränkt in der Freiheit und gehen total an die Decke und können das, fühlen sich sofort angegriffen, und die anderen sagen, nee, nimm mir eigentlich ein bisschen was von meiner Freiheit, damit ich mich orientieren kann. Wenn du sagst, dass du dir solche Sachen anguckst, wo orientierst du dich dahin?
Boah, also ich spreche ja gern von mir in Anteilen, damit ich glaube, unterschiedlichen, auch widersprüchlichen Dingen gerecht werden kann.
Ja.
Weil das ist vielleicht die Grundvoraussetzung, sich überhaupt diesen Weltkonflikten im Moment zu nähern, ist auch das widersprüchliche, die widersprüchliche Reaktion in sich auszuhalten erstmal, um dem überhaupt zu begegnen, weil ich habe beide Anteile in mir. Ich habe auch diesen FDP-Freiheits-Heini in mir. Mhm. Ja, ich verleugne nicht, dass ich das Geräusch eines aufbrausenden Motors geil finden kann. Ist jetzt nicht so meine Lieblingsbeschäftigung, ich bin nicht so ein Autonah oder so, aber ich kann das nachvollziehen.
Ja.
Ich kann dieses unmittelbare Gefühl von Freiheit oder Hedonismus oder was das auch immer ist, diese Lust, die kann ich spüren. Gleichzeitig bin ich aber nicht irgendwie verschlossen für das Bewusstsein, dass die Welt sich nun mal verändert und was das auch bedeutet. Und das ist ja vielleicht für viele auch noch ein bisschen abstrakt, aber dass da auch dass wir deswegen auch handeln müssen. Meine Güte, ist halt so. Und dass diese vermeintliche Freiheit, schnell Auto zu fahren, nichts ist gegen die Unfreiheit, die auf uns wartet, wenn wir nicht handeln. Allein da wäre es ja absurd. Auch auf dieser äußeren Ebene ist schon ein Zwang vorhanden, handeln zu müssen, um nicht noch unfreier zu sein. Also da fehlt, glaube ich, vielen noch die Fähigkeit, die Identität in Frage zu stellen. Zu sagen, wow, das, was sich für mich immer richtig angefühlt hat, droht ohne Habeck, ja, auch ohne Habeck, droht ein Verlust von dem Gewohnten. Und das ist, glaube ich, das ist wahnsinnig schwer zu ertragen, offensichtlich für viele. Und das ist die Frage, wie wir diese Schwelle erreichen. Ich kenne viele, die sagen, ja, das Bewusstsein habe ich, aber ich möchte von meinen privaten wenig abrücken und vielleicht müssen wir erstmal runter von dem Schuldgefühl. Das ist mein Eindruck. Erstmal weg von dieser individuellen Schuld.
Du meinst die Schuld auf einen selbst oder auf die Schuld
auf Habeck? Ja, ich reise beides. Also das ist, das halte ich für noch mehr Projektion, aber ich glaube, weg von diesem, ich fliege jetzt in den Urlaub, ich nehme ein Flugzeug, ja.
Ja.
Weg von diesem, ich mache da was falsch. Also weg von dieser Konsumkritik, ist mein Eindruck, aber lass ich mich auch korrigieren. Ein bisschen mehr hin wieder zum Strukturellen. Also wie können wir gemeinsam und mit einer positiven Vision? Das ist das, was mir am ehesten fehlen würde, wo ich sagen würde, lass uns trotz dieser Untergangsstimmung mal gucken, was könnte die Vision dafür sein, die wir uns anbieten, die uns auch motiviert. Also das ist jetzt, ich weiß
würdest
auch
du
nicht.
Denn, würdest du dir denn sowas...
Wunschdenken.
Also ist ja super mit Wunschdenken, aber würdest du denn dir dann sowas so eher wünschen, was ich schon sagte mit Benno Fürmann oder Barbara Schöneberg, zu sagen, ja, ich finde es eigentlich gut, wenn Habeck oder Scholz oder Lindner, wenn die mir sagen, Fari, einmal im Jahr darfst,
das war die Frage.
Darfst du fliegen. Also würdest du das begrüßen? Also weil du hast gerade so von Schuld gesprochen, ne? Wir müssen runter von der Schuld, und ich kenne das auch, ne? Zu sagen, man macht, also
Nazi. Ich scheue mich vor dem Konkreten. Mhm. Ich scheue mich sozusagen da vor der klaren Ansage. In gewisser Weise schon, aber das ist nicht mein Hauptthema. Ich habe irgendwie das Gefühl, das geht alles so ein bisschen an dem Hauptthema vorbei. Lass uns erstmal noch klarer bekommen, was Klimakrise bedeutet. Mhm. Und dann lass uns gucken, wie wir trotzdem fröhlich und lebendig eine Vision kreieren und was braucht es dafür, dass wir, also ich glaube, ich will damit niemandem zu nahe treten, aber es muss ein bisschen raus aus dieser Öko-Ecke. Ja? Mhm. Also es ist sozusagen, ich bin Öko, ich würde das so stehen, aber ich verstehe, warum wir viele damit verlieren, wenn wir das in so einer Öko, fast schon elitären Ecke behalten, die oft die sozialen Umstände ausblendet. Also die ständig verlangt von vielen Leuten Verzicht und so weiter, predigt, aber eigentlich privilegiert ist, verzichten zu können.
Mhm. Ah, okay, verstehe.
Und ich wünsche mir, glaube ich, weniger, dass mir Politiker genaue Anweisungen geben, sondern dass wir das soziale und das ökologische Thema zusammendenken und dabei aber vielleicht was Positives finden. Also eine Aussicht, wie wir dem begegnen können, die auch Freude bereitet. Ich glaube, Freude ist die größte Intelligenz. Ist wieder pathetisch. Aber da stimmt was drin. Und im Moment hat man ja das Gefühl, also die Boomer werden dafür ja auch so kritisiert, die sind halt groß geworden. Die haben gekämpft. Die haben ihr Leben lang geackert mit der Verheißung, mit der Aussicht auf eine
goldene Zukunft.
Goldene Zukunft.
Ja.
Und diese Zukunft bricht auf einmal weg. Mhm. Auf einmal ist die Zukunft nur noch Untergang. Also alles Strampeln ist jetzt nur noch dazu da, um nicht den Hang runterzustürzen, der sich hinter dir nähert.
Ja.
Und das ist kein, also da verstehe ich irgendwann den Trotz. Da gibt's dann irgendwann diese verschränkten Arme, diese Weltjournalisten sind das für mich im Moment. Irgendwie so Ulf Poschardt oder so, sehe ich dann, die dann so, nö. Ja, also da müsst ihr vor der chinesischen Botschaft demonstrieren, wenn ihr was fürs Klima machen wollt. Und ich fahre mein Porsche und dann geht's halt den Bach runter, kann ich nichts machen. Wir müssen jetzt irgendwie vorsorgen, dass wenn die Flut kommt, dass dann die Deiche höher sind. Das könnte ich noch mitgehen. Aber ich mache jetzt nichts dafür, dass das nicht passiert. So stell ich mir Ulf Poschardt vor. Und diesen anderen, den finde ich eigentlich noch witziger. Alfonso irgendwas. Wie heißt er? Weißt du,
warte mal, der auch mal bei Lanz sitzt, der mit den weniger Haaren.
Bei Lanz habe ich den nicht gesehen, aber Twitter. Ich mag diese aufgebrachten alten Herren, die sich so angegriffen fühlen von eigentlich der Realität. Ja, einfach, die Realität ist nicht in unserem Sinne. So sind wir nicht, so haben wir nicht gelebt. Das ist unfair. Mhm. Und Habeck ist ja, glaube ich, einfach nur so die Projektionsfigur.
Total, ja.
Dafür, dass jetzt geht die Wirtschaft den Bach runter. Und also diese völlige Überidentifikation auch mit diesem eigentlich leidvollen Leben. Eigentlich tun sie mir ja in gewisser Weise leid. Also du ackerst dich zu blöd, du ackerst dich tot. Und natürlich wünschst du dir dann irgendwann mal Ruhe im Karton. Und dann kommen die Jugendlichen und sagen, jetzt
wird festgeklebt.
Ja. Und dann wirst du auch noch, genau, das auch noch, dann stehe ich im Stau mit meinem Porsche. Dafür ist ja nicht gemacht. Nein, und gleichzeitig kann ich den Frust verstehen, das ganz Akute. Wenn ich im Auto sitze, dann interessiert mich das Akute. Dann bin ich genervt, wenn mir jemand, weiß ich nicht, wenn die Fahrradfahrer noch über die rote Fahrradfahrerampel fahren und ich nicht abbiegen kann. So. Und also, ich weiß nicht, so, ich mache jetzt mal einen Punkt. Ich habe nichts gesagt, aber vieles doch angedeutet.
Ne, du hast auf jeden Fall, ne, also ich, ja, du, es ist, meine Frage, wenn du dir solche Sachen anguckst, also du beschäftigst dich ganz offensichtlich damit.
Absolut.
Und guckst du dir das an, auch um getriggert zu werden?
Natürlich, ist unfassbar. Also ich habe Twitter jetzt wieder gelöscht,
ja,
weil es mich zu sehr triggert.
Ja.
Und weil ich merke, und das finde ich aber schon spannend, und das meine ich ernst, diese Innenschau, wo radikalisiere ich mich selbst? Also wo entdecke ich den eigenen autoritären Charakter,
ja,
der da so zwar auf der progressiven Seite, aber schon sich freut über jeden progressiven Kommentar, der Ulf Poschardt mal wieder einen ausgewischt hat und so. Also, und da merke ich dann, diese Zuspitzung, die innere Zuspitzung, die ist nicht, die halte ich für ungesund, auch gesamtgesellschaftlich. Und sich da wieder zurückzunehmen, aber das zu beobachten, das fein zu überprüfen, wo lasse ich mich selbst verführen in die Radikalität tatsächlich? Wo schließe ich die Anbindung an das andere aus? Also, werde ich undemokratisch eigentlich in mir selbst?
Ah.
Und das, es ist zwar natürlich Träger, dass meine niedersten Instinkte, ich möchte zerreißen, möchte erwürgen,
ja,
auf der anderen Seite. Aber, und das bringt auch Spaß, danach zu suchen und dann, oh, wieder deren dämliche Kommentare, immer rechts angehaucht und leicht patriotisch und völkisch und so weiter. Und ich suhle mich da auch ein bisschen drin. Und gleichzeitig macht es mir Angst, wenn ich ehrlich bin. Also, da ist auch eine Angst. Und dann gehe ich aber immer so einen Schritt zurück, weil ich spiel's nicht mit. Ich tipp nicht rein. Also ich guck's mir alles nur an. Das ist ein typisch Fari. Und dann...
Redest du dann aber mit jemandem drüber?
Selten. Jetzt mit dir.
Na gut.
Ist mit mir.
Ja.
Ich forsche da im Grunde, oder mit dem Philosophie-Magazin. Da erwarte ich mir immer so Antworten. Weil ich mich schon frage, was könnte denn ein Mittelchen sein gegen diese auch innere Radikalisierung. Von denen, sage ich
also mal. Also von dir, also für ein Mittel für dich selbst.
Und damit und immer auch.
Für die anderen.
Also das meine ich nicht so narzisstisch, wie es klingt. Also so ich als Stellvertreter für die Welt. Aber irgendwo findet es ja doch,
ja,
das Ringen in einem selbst statt, zwischen noch demokratisch zu sagen, hey, das ist eine andere Meinung, die ist mir wirklich, die ist konservativ und irgendwie stößt mir das gefühlsmäßig auf, aber ich ertrage sie und ich verteidige sie sogar.
Mhm.
Das gehört zu unserem Wettkampf dazu und der Wettkampf der Argumente. Und es kann noch so für mein Gefühl verblendet sein, aber ich würdige unsere Debatte dadurch, dass ich dich anerkenne mit deiner Fremdmeinung. Ich glaube sogar, dass es richtig ist, dass wir so unterschiedlich sind. Dass sich daraus ein Ausgleich ergibt.
Voll.
Der am Ende viel wertvoller ist, als wenn man nur auf mich hören würde. Also das ist dieser Radikal, diese Anmaßung, dieser autoritäre Anteil, der glaubt, meine Meinung
ist die richtige.
Ja, wenn ich König wäre, dann würde es diesem Land gut gehen. Nein, Bullshit, es braucht den Ausgleich. Es braucht dieses Wechsel, diesen Pendel und das anzuerkennen, das wieder würdigen zu lernen.
Aha.
Trotz dieser hässlichen Kommentare, die davon teilweise von der anderen Seite kommen.
Also möchte ich dir nur, also bevor ich dann weiter nachfrage, möchte ich dir nur spiegeln, mein lieber Freund, dass ich finde, dass es eine extrem hohe Form der Gelassenheit ist. Dass in solchen Situationen, also das ist ja die Definition von Achtsamkeit, ja, du liest etwas und du fängst aber sofort an, nicht reinzugehen, sondern zu gucken, was macht das mit mir, und du gehst nicht rein, sondern das ist, also eigentlich bist du Buddha.
Nee,
nein, du hast dich erst so schlecht geredet in deiner Gelassenheit. Da muss ich dir sagen, die ist schon wirklich extra. Also ich verstehe, dass einen das triggert, kenne ich auch, aber dass du sofort in so einem, oder vielleicht auch nicht sofort, vielleicht auch brauchst du auch 8 Tage, aber in so einen
Selbstschau, ne?
Ja, sofort reingehst und sagst, warum ist das hier? Wie lässt sich das übertragen auf Friedrich Merz und Ulf Poschardt?
Ja.
Also es ist für mich das ist eine totale Form der Gelassenheit, der Achtsamkeit par excellence. Also wahrscheinlich hast du von dir noch im Bild des Zweitklässlers, wo das so drin stand von der Lehrerin, dass der mal gelassen sein sollte. Aber ich würde sagen, das stimmt nicht mehr.
Gut, was sich daran nicht gelassen anfühlt, ist die Spannung, die ich da aushalte. Und das ist vielleicht das, was nicht so zu dem Wort Gelassenheit. Gelassenheit hat sowieso ein Durchhängen. Aber das fühlt sich.
Das ist ein Problem, aber das Wort. Das ist das Problem des Wortes, weil ich glaube, ich weiß, was du meinst.
Lassen, da steckt ja so was. Und ich bin überhaupt nicht. Ich bin eher so, das ist richtig, ich mach das und zügel permanent meinen ganzen Instinkt. Ich merke, mein ganzer Trieb will gerade diese Leute erwürgen oder foltern. Eigentlich möchte ich sie foltern. So, und ich möchte, und gleichzeitig gibt es dann aber dieses Wissen, genau das wäre der Anfang vom Ende. Also damit erreiche ich das Gegenteil von dem, was ich will. Ich will ja Verbindung, ich will Liebe, jetzt mal, um es mal auf eine spirituelle Ebene zu heben, ist es für mich der Unterschied zwischen Liebe und Angst. Also die großen Themen sind ja Spaltung oder Zusammenführen.
Ja.
Und ich finde, wir dürfen unterschiedlich bleiben. Also diese Vorstellung von alles eins ist Bullshit. Wir dürfen konservativ bis progressiv bleiben. Die Grenzen müssen nur gewahrt werden Richtung Faschismus.
Ja.
Das wäre so meine einzige Bedingung dafür. Und da drin dürfen wir spielen. Aber fühlt sich nach einer unglaublichen Spannung an. Ich glaube, es ist auch kein Zustand von wirklichem Frieden. Also wenn ich nach Zufriedenheit suche, die finde ich da einfach nicht. Ich werde erst zufrieden auf dieser Metaebene, wenn ich mich so rausnehme und sage, oh, warte mal, aber genau das ist richtig.
Mhm.
Dass wir da unten streiten. Oh, okay. Das ist richtig, dass Friedrich Merz komplett andere Meinung und auch viele Anteile dieser Bevölkerung irgendwie vertritt. Und dann versuche ich mich sogar damit zu verbinden. Das versuche ich wirklich. Ich versuche mich dann wirklich auch damit zu verbinden, dass dieses Land eben auch gebaut ist auf sehr viel Industrie, dass wir vom Export leben, dass das auch ein Teil unserer Realität, unserer ganz akuten Realität ist.
Und Identität.
Und auch Identität. Genau, dass das vielleicht auch, also es fällt mir noch schwerer, wenn ich in die USA gucke und mich versuche mit Waffen zu verbinden, aber sogar da sozusagen den Anschluss zu suchen, zu sagen, das hat eine Ursache, so absurd es sich für mich jetzt anfühlt, gibt es da irgendwie eine größere Geschichte zu und die zu würdigen. Da noch die Anbindung zu finden, zu sagen, was in mir klingt da vielleicht sogar mit. Ja, das ist, ich finde, das gehört zum demokratischen dazu, aber es fällt mir schwer. Es klingt jetzt so toll, wenn ich es dir hier so.
Aber wenn du diese, also wir haben ja quasi diese eine Seite angeguckt, zu sagen, so man geht auf die konservative Seite und sagt, okay, man versucht, und da sind wir uns sehr ähnlich, man versucht das auch zu verstehen, und ich bin auch immer so, das ist Demokratie, das müssen wir aushalten, verdammt nochmal. Also das ist, wenn nicht alle einer Meinung sind. Wie ist es denn für dich der Blick auf die andere Seite? Nehmen wir das mal und gucken uns mal wirklich die Verbotspartei, die Grünen an oder sehen die Klimakleber. Mhm. Das ist ja auch eine Art von, da findet ja auch eine ganz starke Identifizierung mit der eigenen Meinung statt. Habe ich so das Gefühl? Also das ist ja auch, hier ist auf der einen Seite Friedrich Merz immer so das große Beispiel, auf der anderen Seite das ist dann Luisa Neubauer, und ab und zu sitzen sie noch bei Lanz und denkt man sich, ha, jetzt sitzt A und B nebeneinander. Ich wollte jetzt nicht sagen gut und böse, aber so fühlt sich
richtig
manchmal so
an. Richtig und falsch.
Richtig und falsch sitzen sich jetzt gegenüber. Genau, es ist gut, dass er auch noch ein Mann ist, also das ist schon, aber wie ist dein Blick auf die andere Seite? Also hast du da auch...
Also es gibt etwas, das ist komplett unabhängig wirklich von politischen Strömungen. Das ist wirklich, wenn ich mir diese Metaebene angucke, die Innenschau, die ist psychologischer. Da geht es mehr um Themen wie Identität, Anerkennung, Angst. So. Und da unterscheiden wir uns nicht, würde ich sagen. Da gibt es eine Ebene von, da können wir alle in das radikale Muster verfallen. Egal welches Argument wir haben, egal wie wissenschaftlich gestützt wir sind, da gibt es etwas von, da können wir den demokratischen Diskurs verlassen.
Egal wer.
Egal wer. Ich möchte das irgendwie nicht so gern personifizieren. Ich habe nicht den Eindruck, dass Luisa Neubauer das tut.
Nee, ich auch nicht.
Nee, also deswegen also, würde ich sie da nicht so irgendwie nennen, und auch Habeck nicht. Und also Verbotspartei, das sind Kampfbegriffe. Mhm. Ich finde es eh ein bisschen absurd, worüber wir meistens sprechen, wenn wir über die Klimakleber sprechen, statt über halt dieses Klimathema. Mhm. Also das ist unterrepräsentiert, wenn man überlegt, wie dringlich es scheinbar eigentlich doch ist. Ja.
Also. Aber wir sprechen ja schon, also was wir machen, ist, ich würde sogar sagen, wir sprechen eigentlich gerade gar nicht über das Klima, sondern eigentlich über Demokratie. Und
ja.
Demokratie und auch Freiheit natürlich. Und
weil sie uns diese Freiheit so sehr gewährt,
die Demokratie
sich niemals absolut anfühlt, weil sie immer natürlich auch von anderen besetzt wird und auch phasenweise. Also man muss das ja auch groß sehen, auch Zeiträume, also auch annehmen, dass es eine Pendelbewegung ist. Also wenn sich das Progressive vielleicht eine Zeit lang, ja, wenn die Postmoderne ihre Zeit bekommt, Minderheiten ihre verdienten Rechte bekommen, endlich, dann gibt es aber vielleicht irgendwann einen Überdruss auch auf der bürgerlichen Seite, sagen wir mal, irgendwie, oder konservative Seite, die auf einmal aber fürchtet um ihr um Omas Häuschen.
Um ja. das Erbe, um die harte Arbeit.
Was auch immer, um die harte Arbeit oder wirtschaftliche. Ich habe das auch in mir und ich glaube, vielleicht gelingt es mir auch deswegen, weil ich auch wirklich diese Anteile in mir erkennen kann, die sogar auf der anderen Seite sind. Ich bin jetzt wieder weggegangen, aber wo ich wirklich auch Angst habe, dass Deutschland den Bach runtergeht. Also ich lasse mich da auch, oh Gott, was ist denn mit meinen, ich habe auch Immobilien. Ich habe mir eine gekauft, weil ich Angst habe vor Altersarmut, ich Angst habe vor existenzieller Not. Das ist ganz tief in mir drin. Ja, also nichts zu haben, materiell arm, zu verarmen, das kommt ganz tief aus meiner Kindheit, aus Trennung der Eltern. Wir waren auch arm. Irgendwo ist da wirklich was Traumatisches in mir und ich versuche mir das aufzubauen über Geld und ein Glück hat das mit dem Schauspiel geklappt und ja, jetzt habe ich da eine Immobilie und oh, die ist so fassbar, kann ich richtig an die Wand fassen und sagen, es ist meins und es steht hier und da ist unfassbare auch Angst drin, so, oh Gott, die Immobilienwerte sinken jetzt wieder in Berlin, was? Und nein, und ist das zu viel Zumutung mit diesem ganzen Dämmen und diesem Heizungstausch? Komme ich da noch hinterher? Also das gibt's in mir. Und deswegen gibt es vielleicht auch noch diese Verbindung in diese Richtung. Auf die andere Seite, ja, ist genauso. Ich hab ein zwiegespaltenes Verhältnis, wenn wir jetzt Klimakleber als Aufhänger nehmen. Einerseits denke ich natürlich manchmal, was ist das für eine Verhältnismäßigkeit, über die wir sprechen? Du motzt im Stau, weil du nicht zu deiner Arbeit kommst oder einen wichtigen Termin hast. Du stehst ständig im Stau. Also in Berlin stehst du ständig im Stau. Jetzt stehst du einmal, weil die da kleben. Und das ist jetzt aber der Aufhänger, um denen in den Bauch zu treten. Ja? Anstatt darüber zu sprechen, was uns erwartet, wenn wir nichts tun. Also die Dimensionen sind so unverhältnismäßig, dass ich schon manchmal denke, das sind Ablenkungsmanöver, das sind ja auch gestreute Narrative. Ja, also die ganze Methode ist ein Thema, was ja durch Corona fast weg war, Klima, eigentlich wieder auf die Bühne gezogen zu haben. Also dafür kann man sie anerkennen. Andererseits würde ich sagen, in der progressiven Bubble gesprochen, müssen wir natürlich unsere Methoden immer wieder überprüfen im Hinblick auf Wirksamkeit. Und ich bin tiefster Demokrat, immer mehr Demokrat als alles andere und würde sagen, wir brauchen Mehrheiten oder zumindest wir brauchen große Anteile, um soziale Kipppunkte zu erreichen, um sozusagen an einen Punkt zu kommen, wo die Leute mitgehen mit der Vision von Umweltschutz, jetzt mal profan gesprochen. Und da würde ich sagen, sie nähren mir zu sehr den Widerstand. Egal ob der Frust berechtigt ist oder nicht, er ist da. Und wenn man sich anguckt, was das auslöst, dann bin ich mir nicht so sicher, ob die Methode richtig ist. Außerdem finde ich sie wahnsinnig unkreativ, muss ich sagen. Also das ist für mich vielleicht, das ist vielleicht der Schauspieler, der aus mir spricht. Ich finde diese Methoden unfassbar unwitzig.
Welche Methoden meinst du?
Sich auf der Straße festkleben oder ein Kunstwerk mit Kartoffelsuppe, klar, ein geschütztes Kunstwerk zu beschmieren. Weil die Provokation allein oder die Aufmerksamkeit alleine irgendwie keinen Wert hat für mich. Mhm. Ich kann es dir nicht genau beschreiben, aber für mich braucht es immer irgendwie einen Kniff. Also ich mag dieses Zentrum für politische Schönheit, weil da etwas bewegt wird.
Peng ist ja auch so ein Kollektiv.
Ah ja, genau. Mhm. Und das ist jetzt so fein sezierte und sehr farieske Meinung, Sicht da drauf. Und aber auch wirklich die Selbstkritik, ey, wir müssen gucken, was ist noch wirksam. Und wenn wir zu radikal auftreten, verlieren wir vielleicht die noch anschlussfähig wären. Und ich möchte die gerade noch anschlussfähig sind. Ich möchte nicht die Ulf Poschards überzeugen, die sind gefühlt verloren. Aber ich möchte diejenigen noch, die sagen, die Barbara Schönebergers, die sich hinstellen und sagen, ich bin bereit, Veränderung anzunehmen. Obwohl jetzt viele sagen würden, ja, für die ist es auch einfach. Ja. Und mir ist ganz wichtig, dass wir den sozialen Gedanken immer mitdenken.
Genau, also diesen Punkt zu sagen, ja, für die ist es ja einfach, aber es gibt eben Menschen, die... Ja.
Die Zumutung ist schon zu stark, ist schon zu groß.
Also wenn wir jetzt über die... Ne, ich kenne mich da auch wirklich nicht gut aus, diese ganze Heizungsthematik. Ich merke das dann nur bei meinen Eltern, die dann irgendwie plötzlich Angst kriegen. Wie sollen wir jetzt eine neue Heizung kaufen? Um Gottes Willen, wovon sollen wir das bezahlen?
Ja,
also das sozusagen so.
Gut, das wird erstmal ausgelöst, aber dann ist natürlich die Hälfte der Diskussion ausgeblendet. Und das kenne ich auch in mir. Ne? Also das, das wird ja schon auch mitgedacht. Es wird in meinem ersten Vorwurf ist es immer so, ihr wollt uns enteignen. Sozialismus. Da sind ja ganz viel Keulen auch unterwegs. Ja. Also auf die sollte man nicht immer gleich reinfallen. Das ist auch so eine Übung für die Demokratie. Ja.
Wir haben uns.
Oh Gott, bin ich vermessen. Oh, ich muss mal kurz eine innere Pause machen.
Gut.
Kannst du mal irgendwas fragen?
Ja, ich frag mal.
Lange.
Ich frage mal.
Frage mit vielen Schleifen.
Pass also.
Da merkst du den Ungelassenen.
Wir machen eine klitzekleine Pause. Hier kommt die Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Isso, der Ernährungspodcast. Manche von euch wissen vielleicht, dass ich mich gerne viel bewege und aktiv bin, wenn ich nicht gerade hier im Podcaststudio sitze. Aber ich esse auch unglaublich gern. Und deswegen habe ich natürlich auch schon ab und zu darüber nachgedacht, was gesunde Ernährung eigentlich so bedeutet. Der Körper sollte ja alles kriegen, was er braucht. Aber mir ist eben auch wichtig, dass der Spaß beim Essen nicht verloren geht. Und genau darum geht es auch bei Isso, dem Ernährungspodcast von Ernährungswissenschaftler und Autor Achim Sam und Moderatorin Julia Rohrmoser. Die beiden sprechen ganz undogmatisch über Essen, Ernährungsweisen, es geht um Food-Hypes und um Fitness-Trends und natürlich reden sie auch über Gesundheit. Das Ganze ohne erhobenen Zeigefinger und sehr, sehr zugänglich und verständlich. Außerdem nehmen sie auch Mythen unter die Lupe, die immer wieder für Aufregung sorgen, zum Beispiel rund um das Thema Milch und Laktose. Manchmal laden sie sich auch dafür interessante Gäste aus dem Bereich Sport oder Medizin ein, die ganz besonderes Wissen oder einfach ihre eigenen Erfahrungen mitbringen. Ich finde, den Podcast könnt ihr euch super beim Essen oder beim Essen kochen anhören oder beim Sport machen oder einfach zwischendurch, wenn ihr mal Orientierung oder vielleicht sogar ein bisschen Inspiration rund um das Thema Essen und Ernährung braucht. Den Podcast gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Den Link findet ihr aber auch in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an Isso für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Wir haben vor ungefähr 4 Wochen miteinander zu tun gehabt, im Grunde für einen Volksentscheid. Mhm. Und ich habe dich versucht zu überzeugen, da in irgendeiner Form, ja, was soll ich jetzt?
Gelassenheit. Ich zeige gerade meine voll verschwitzten Achselhöhlen, die Kamera, die mitläuft.
Oder? Schön. Du. Also wir haben uns vor 4 Wochen, haben wir Sprachnachrichten hin und her geschickt zum Thema Volksentscheid. Und du hast am Anfang dich sehr, warst eher zurückhaltend, dich da zu engagieren. Hast es dann am Ende aber auch gemacht. Und du hast mir damals gesagt, und deswegen komme ich jetzt auch drauf zurück, na, da können wir uns gerne auch drüber unterhalten, warum ich da eher zurückhaltend bin. Und ich erlebe dich auf der einen Seite ja, also das merkt man jetzt, also eigentlich bei jeder Begegnung, wie dolle du in Themen drin bist, wie sehr du dir gesellschaftlich Gedanken machst, informiert bist und so weiter. Aber man sieht dich tatsächlich ganz, ganz selten eine Pappe halten, genau, engagiert zu sein. Und dadurch, dass du mir diese Einladung, du hast die Einladung ja schon ausgesprochen, darüber zu sprechen, würde ich das gerne machen. Warum?
Also es ist, ich würde sagen, es gibt zwei Antworten.
Und man muss aber dazu sagen, du hast dann bei dem Volksentscheid-Thema mitgemacht.
Ich habe da mitgemacht, ja. Ich habe mitgemacht und blieb aber im Widerspruch, merkte ich, mit der Methode.
Ja.
Es geht mir gar nicht so sehr um das Thema.
Ich würde es ja auch, das geht auch nicht, ich würde es auch wegbringen von diesem Thema, sondern es ist eigentlich nur, es ist ein Beispiel. Genau. Und mich hat das interessiert, warum, also so, man sieht ja Menschen in der Öffentlichkeit, die sich extremst engagieren. Es gibt Menschen, die sich so mittelmäßig oder wenig oder auch gar nicht. Mhm. Und bei dir merke ich eben, deswegen fragte ich das, du bist eigentlich total drin in den Themen. Du hast irgendwie, du hast einen Blick drauf, vielleicht sogar mehr als viele andere Menschen. Aber du hast ja offensichtlich auch eine Art von Entscheidung getroffen. Nee, ich will mich da gar nicht zu sehr positioniert und Papa halten.
Ist keine Entscheidung. Es ist noch eine Suchbewegung. Mhm. Das klingt mit 42 immer so ein bisschen, also wir gehen alle den Bach runter, wenn wir so lange suchen wie ich. Aber es ist so ein bisschen choose your battle. Also, ja. Fokussier dich dann auf eine Sache, die du dann auch wirklich durchdringst, weil ich hauch eigentlich alles nur an, auch wenn es vielleicht jetzt für dich so wirkt. Das liegt dann vielleicht auch an dir, an deiner Einfältigkeit, dass du nicht durchschauen kannst, wie wenig ich, nein, Quatsch, das, Entschuldigung, weil ich hoffe, die Ironie war zu hören. Nein, aber es ist
Philosophie-Abo, das reicht auch.
Ja, Philosophie-Magazin-Abo, das ist eigentlich mein Beitrag für die Welt. Es ist einerseits Feigheit, Also wirklich eine Feigheit, zu etwas Konkreten zu stehen. Weil ich immer merke, dass in diesem Konkreten, das haben wir kurz vor dem Gespräch besprochen, dieses, wenn du zu etwas stehst, droht dir auch Verlust. Also ich habe zum ersten Mal auch richtig von vielen Leuten auch Gegenwind bekommen. Leute, die mir gefolgt sind vorher, die mich mochten für Jerks oder so. Und dann schreiben die drunter, Bullshit, völlig falsch. Und was ist das für eine vermessene Kacke von euch privilegierten Schauspielern?
Du hast es auch wieder runtergenommen von Instagram bei dir.
Habe ich schon
runtergenommen? Ja. Nee. Da ist es nicht mehr drauf. Ja. Hat es vielleicht jemand anders runtergenommen.
Ah nee, doch, nachdem wir gescheitert sind, habe ich es dann runtergenommen. Genau. Genau. Ich mochte das dann nicht mehr sehen, diese Wut anhand dieses konkreten Themas, weil ich merkte, dass ganz viel ausgespart ist. Also ich müsste mich viel mehr erklären, wenn ich mich bekenne. Und ich fand auch die Kommunikation nicht ganz in meinem Sinne. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieses, ich identifiziere mich erst, wenn alles stimmt, und es stimmt nie alles. Ja. Mhm. Also ich müsste aber, wenn ich so eine Aktion mitgehe oder meine Aktion, meine Traumaktion würde den Widerspruch oder den inneren Widerspruch oder die vielleicht auch die das Unwissen mitkommunizieren, würde sagen, wir wissen es nicht ganz genau. Wir wissen auch, dass ganz viel dran hängt.
Ja.
Oder wir wissen auch, welche Zumutung das bedeutet, und wir würden es niemals durchboxen, wenn diese Zumutung Leute überfordert. Für mich ist wichtig, sozusagen das mit zu kommunizieren. Also wenn sozusagen, wenn wir ganz zu viele Leute in einer gewissen Plumpheit ausschließen, dann hat es für mich oft was, ja, weiß ich nicht, was Kindliches. Also dann wird es so kindlich naiv,
ja.
Und das ist ja nichts Schlechtes grundsätzlich, aber dann ist da etwas, ich zweifle dann die Wirksamkeit oft an. Ich denke dann, du nährst wieder den Widerstand, anstatt mitzukommunizieren. Ich liebte Habeck am Anfang, wie er kommuniziert hat, weil er oft die eigenen Widersprüche mitkommuniziert hat. Zu sagen, ich kann es nicht genau sagen, oder im Moment sind wir in einer verfahrenen Situation, wo sich zwei strenge Widersprüche gegenüberstehen. Und das sozusagen mitzuteilen wäre für mich eine Bedingung, um überhaupt zu irgendwas stehen zu können.
Mhm.
Natürlich bin ich Antirassist, aber trotzdem frage ich mich immer wieder, was ist die beste Methode, um Rassismus zu begegnen, gesamtgesellschaftlich? Also, und ich halte nicht so viel davon, wenn Promis ein Schild in die, ich habe es auch schon ein paar Mal gemacht übrigens, also stimmt nicht, dass ich nichts mache. Es ist sozusagen auch ein inneres Ringen, komm, du musst doch jetzt auch mal und nutz doch mal auch die Anerkennung. Und gleichzeitig gibt es für mich aber auch einen Teil, der sagt, ich will gar nicht jemanden, den ich im Film mag, unbedingt sehen, wie er jetzt einer Agenda folgt, welche auch immer, wenn sie noch so wertvoll ist. Also dann auch so ein bisschen das Gefühl, komm mal wieder runter auf das, was du hier tust. Dein Beruf ist Schauspiel, und gleichzeitig gibt es wieder einen Anteil, der sagt, hab keine Angst vor deiner Größe, geh hin und steh dazu. Aber es ist auch eigentlich noch eine Suchbewegung, was ist eigentlich das, wofür ich wirklich stehen kann? Und im Moment kristallisiert sich für mich, gerade auch in dieser Begegnung mit Klimathemen, der Demokrat wird irgendwie deutlich. Ich merke, dass ich dieses unsexy Thema Demokratie aber in mir sehr lebendig sich anfühlt. Und irgendwie, es gibt diesen Verein Mehr Demokratie e.V. Und das scheint im Moment für mich die richtige Spielfläche zu sein, weil sie sozusagen Räume schafft, in denen wir streiten können. Und das ist für mich viel wichtiger, also diese Metaebene, Räume schaffen, in denen wir uns als Menschen wieder begegnen und auch mit ganz konkreten Themen, als dass ich irgendwie eine Fahne hochhalte.
Gibt es auch einen Anteil, der Angst hat, also du hast erst gesagt Verlust.
Total. Ja, das wäre jetzt die andere Antwort, die psychologische. Entschuldigung, ich unterbreche immer so
schnell. Nein, aber dieses Verlust, da würde ich gerne, also weil eine Freiheit ist ja auch frei, und Verlust heißt eben, da könnte ich könnte was von meiner Freiheit einbüßen. Was ist die Verlustangst?
Ja, bei mir ist es die Angst, wirklich Anerkennung zu verlieren. Ich habe einen tief sitzenden Mangel aus der die Trennung meiner Eltern, und aus guten Gründen meine Mutter dann in die Freiheit, also vermeintliche Freiheit. Und ich bin bei meinem Vater geblieben und sie war irgendwie immer da, aber sie war aus dem Alltag raus.
Ja.
Für mich als Kind traumatisch, dieser Totalverlust aus dieser Symbiose heraus, also diese wichtigste Figur zu verlieren, Menschen, diese wichtigste Bindung, dass sie so radikal unterbrochen werden kann, war für mich ein lebenslanges Trauma, mit dem ich zu tun habe. Ist mein Eindruck. Und da ist etwas ganz Existenzielles weggebrochen und diese tief sitzende Angst hat eine Vermeidungsstrategie in mir entfacht, die sagt, ich will das nie wieder erleben. Ich will nie wieder diesen Komplettverlust. Das ist auch die Angst, in diese existenzielle, materielle Armut zu stürzen. Also Armut von etwas Existenziellem.
Mhm.
Also, und das ist aber auch psychologisch, das ist auch auf einer Anerkennungsebene, Liebe. Also wenn ich, deswegen bin ich erstmal gestartet, oh, bitte liebt mich, füllt mich auf, wo ich eine Leere, wo ich etwas, wo ich Mangel besitze. Das füllt sich ja nicht auf, das ist ja das Tragische. Aber vermeintlich schon. Das Ego ist schon lebendig und das Ego ist dann zwischendurch kurz, oh, doch, ich bin was wert. Ich bin lebenswert. Ich bin liebenswert.
Da mochte ich auch das Ende der Jerks-Staffel, wenn man das so...
Ja,
also das kann man so Ding Dong.
Ja.
Ding Dong. Also das hat... Hat
Danke, das, Fari.
Ja, ist ja unglaublich.
Ja, macht das
so. Ja, das ist also das ist ganz
ja, okay.
Ist, unerwartet.
Ding Dong. Ja, Ding Dong. Danke, Fari. Danke, genau.
Ja,
und danke,
ja,
dass es dich gibt.
Und aber irgendwann auch meinte ich auch schon fast so einen genervten Blick. Ach, jetzt klingelt's wieder. Weiß ja. Ich nicht genau, aber.
Schlecht gespielt. nee, genau. Also das Tragische ist, dass die Sehnsucht, und das ist wieder dieses, es zieht mich das an, was eigentlich ungesund ist, die Sehnsucht ins Außen geht, um was Inneres zu füllen, was sich nur im Inneren füllen lässt. Ja? Also, und da komme ich gerade erst hin und ich versuche mich, ich probiere mich auch aus im Knacks, also im Bruch mit dieser Beliebtheit. Jerks war für mich schon auch ein Moment von raus aus dieser Tatortrolle für alle. Ja. Oh, everybody's darling. Der Matrose aus Hamburg. Oh, der ist so ein netter, drömeliger Typ. Mit dem kann man sich identifizieren. Mit dem möchte ich ein Bier trinken. Da haben viele geantwortet. Also ich glaube, da hatte ich 20-25% von allen Tatortkommissaren. Mit dem, ja, mit Fari ein Bier trinken. Das stelle ich mir nett vor. Und das wollte ich. Ja, aber da habe ich gemerkt, shit, da werden ja Anteile von mir komplett ausgeblendet. Die resonieren nicht, die biete ich gar nicht an. Und auch niedere oder auch traurige Anteile, weil ich sozusagen, ich die Aufgabe liegt bei mir, mich anzuerkennen. Es ist alles so plump, es ist alles so Affirmation, alles so Kalendertexte. Aber es ist echt so ein bisschen so, dass ich danach suche, wie kann ich diese unterschiedlichen Anteile und diesen Mangel selbst wieder füllen durch selbst, durch Anerkennung, durch Anbindung an die Natur zum Beispiel.
Mhm.
Das hilft viel mehr. Und auch durch echte und aufrichtige Beziehungen. Aber die sind vielleicht nicht gleich Weltbeziehungen. Die sind nicht gleich Schauspieler. Die sind nicht große Bühne, sondern die sind vielleicht, die finden viel mehr im kleineren, zwischenmenschlichen statt. Das erlebe ich auch ein bisschen mit dir. Eine Wärme, wo ich wirklich, wo sich was warm anfühlt, da sieht mich jemand wirklich, wirklich. Deswegen komme ich auch zu dir. Also, und wenn wir so im Café sitzen, trotzdem bleibt es auch noch immer ein bisschen vorsichtig. Die große Angst, da könnte, nachdem man so eine Bindung eingegangen ist wie Mutter und Kind, könnte es plötzlich einen Cut geben. Also dieses Urvertrauen, was viele Leute haben, habe ich nicht.
Hast du denn, also ich meine, du hast dich ja wirklich total auch, also du setzt dich ja total damit auseinander in den verschiedensten Formen. Und wenn wir nochmal sozusagen gucken von zweite Klasse Lehrerin schreibt, der ist nicht gelassen genug, zu 42. Es ist ja eine innere Arbeit, die du machst und gemacht hast. Merkst du eine Veränderung? Also gibt es so eine Art, da merke ich, hier komme ich, das Trauma löst sich doch langsam ein bisschen auf? Oder ist es letztlich, also das ist so ein bisschen schwierig auch zu sagen, könnte man auch gleich sagen, ja, nö, gar nicht und dann müssen wir nichts mehr machen. Aber
in so einen resignativen Gestus verfallen, das ist ja so ein bisschen wie mit Klima. Also das Trauma, was auf uns wartet, ja, das ist so groß, da können wir eh nichts machen. Ne? Ja. Also was soll man machen, dann genießen wir halt noch. Geige spielen, das die Titanic runter, ne, den Bach runter. Klar könnte man Porsche fahren, bis die Flut kommt. Oder jetzt dumm gesagt. Sehr verkürzt. Aber nee, das habe ich nicht. Der Leidensdruck ist zu groß. Und
nee, aber
es
du
gibt
merkst,
eine Veränderung.
Es gibt eine Veränderung.
Es gibt eine leise, die ist halt viel langsamer, als ich ungeduldig bin. Mhm. Die ist halt viel schleichender und doch, genau, sowas, wenn du mir rückspiegelst, da ist doch eine Gelassenheit. Zum Beispiel dieser Umgang mit, weiß ich nicht, demokratischen Kämpfen oder sowas, da merke ich schon. Oder es gibt Inseln, es gibt Gemeinschaften, in die ich manchmal gehe, um dann Verletzlichkeit auszuprobieren, weil das ist ja die Hauptkunst darin, also sich meiner eigenen Verletzlichkeit anzunähern. Und da gibt es Menschen, die das viel besser können oder die das halten oder die eine Kultur leben, in der ich nicht so verpanzert sein muss. Und je länger ich dort bin und mich deren Verletzlichkeit stelle, desto mehr traue ich mich an meine eigene ran. Und dann gibt's so Trippelschritte, Pendelbewegung mal hin, dann öffnet sich was, dann gibt's auch viele Tränen und dann wird aber auch wieder zugemacht und dann gibt's auch vielleicht ein bisschen Zynismus oder so. Und so näher ich mich dem an und merke schon, dass da sowas ist von, es gibt einen Anteil, der ist ein wenig beruhigt, also irgendwas Erwachsenes, der sagt, das kannst du ab inzwischen. Das, was du als Kind nicht ertragen hast, diesen Verlust, doch, den kannst du halten. Das tut weh, aber ich bin da und ich halte dich darin. Das ist trotzdem schmerzhaft, aber es ist nicht mehr so schmerzhaft, dass du es abspalten musst.
Oder so schmerzhaft, dass es dich lahmlegt.
Dass es mich lahmlegt, dass du es wirklich wegtun musst, dass du plötzlich, dass du so viel Panzer davor baust, dass du auch weniger lebendig bist. Du darfst lebendig, du darfst in Schwingung bleiben. Das ist ja eine große Angst vor der eigenen inneren Beweglichkeit eigentlich. Das ist auch das, was mich vielleicht dann verbindet mit so konservativen, spießigen, biederen Kreisen, weil das spürst du dort ja auch, diese Verpanzerung.
Ja.
Dieses, richtig und falsch wurde mir immer mitgegeben und eigentlich so eine unfassbare Angst vor der inneren Beweglichkeit, vor dem Austritt aus dieser Komfortzone, die aber sehr eng ist, sehr unfrei, wenn wir schon bei Freiheit sind. Und da gibt es wie so ein Mitgefühl bei mir, dass ich denke, oh Gott, ihr tut mir auch leid.
Ich meine, wir haben das ja alle irgendwie auch in uns. Also ich glaube schon auch
weiß
so.
Ich nicht. Jeder mehr, also mehr und
weniger. Und mehr oder weniger, ja. Genau. Also auch, ne, das ist, manchen gelingt das besser, anderen nicht. Aber ich glaube, das ist doch schon, ich kenne niemanden, vielleicht kennst du jemanden, wo ich sagen würde, die Person ist ja komplett befreit.
Komplett nicht.
Und es gibt immer irgendwie, was zieht. Man weiß es ja auch mal gar nicht, was es irgendwie zieht. Warum ist man an der einen Stelle total bereit, sich ständig zu verändern, an der anderen Stelle aber überhaupt nicht und ist da eigentlich total spießig und konservativ. Mhm. Also so ich...
vielleicht auch in Ordnung.
Ja, also so ich...
manche sagen auch nicht alles.
ja, voll. Ja. Also das ist ja auch eine Frage der Identität oder Identitäten und natürlich auch die Frage, brauchen wir eigentlich Identitäten? Also brauchen wir das oder hält uns das nicht manchmal auch ein bisschen auf? In der Veränderung.
Ja, wir suchen nach Orientierung und es ist schon ganz angenehm, wenn man zwischendurch mal sich irgendwo zu greifen kriegt.
Ja.
Und man sagt, so, das ist ja genau das. Auch meine schwammige oder suchende Identität spart dann zum Beispiel auch aus, dass ich mich in gesellschaftliche Kämpfe reinstürze und sage, hey, hierfür stehe ich mal gerade, mit all dem, was da vielleicht auch nicht ganz rund dran ist oder so. Und das ist sozusagen, ja, ist auch da bleibt auch was passiv. Mhm. Andererseits, findet mein Kampf halt sehr viel mehr im Innen statt. Und ich erwische mich zu oft dabei, dass ich diese Weltkämpfe stellvertretend nutze für eigentlich meine inneren Kämpfe. Mhm. Das ist auch oft der Vorwurf, den ich, oder an einige in progressiven Kreisen, würde ich sagen, und nicht nur dort, auch in konservativen, überprüf doch mal, ob es wirklich der Kampf um die Sache ist
oder
ob es nicht eigentlich dein Innerer ist. Und wenn du da ein bisschen mehr hingehen, wenn wir da gemeinschaftlich ein bisschen mehr hingucken würden, würden wir vielleicht viel friedlicher auch dann über die Sachen sprechen können oder vielleicht viel wirksamer.
Ja. Ich habe vor ein paar Wochen habe ich hier, ich weiß nicht, ob du den kennst, Jeremy Fragrance interviewt.
Ja, löst auch viel bei mir aus, der Typ. Ja.
Und das ist mich, ich habe wirklich noch nie eine Folge gehabt, die so gespalten wahrgenommen wurde. Also zum einen Menschen, die mir wirklich schreiben und sagen, wie kannst du diese Person einladen? Du hast meine Zeit verschwendet, deine Zeit,
verstehe ich.
So, wirklich total, also auch so herablassend irgendwie. Und auf der anderen Seite eben, boah, was für ein interessanter Typ, was für eine Persönlichkeit.
Vor allem, was für ein zeitgeistiger Typ. Also wie interessant so jemanden, der ist ja in gewisser Weise eine Personifizierung auch von einem Anteil von Zeit.
Ja, voll.
Und insofern löst er auch so viel bei mir aus, weil er das geworden ist, was auch ganz viel hier gepredigt wird in unserer Kultur, in unserer kapitalistischen Kultur, in unserer materialistischen Kultur. Es ist nur die Frage, ob er nicht irgendwann selbst materialistisch wird, also ein Material. Und ob da nicht irgendwann was verloren geht. Und das würde ich dem schon unterstellen, weil ich Menschlichkeit schon noch ein bisschen größer erleben kann, glücklicherweise. Und da tut es mir schon manchmal weh, aber andererseits, also das muss er schon selbst erfahren. Und deswegen stelle ich mich so ungern drüber. Wenn es ihm gut damit geht und er niemandem schadet, dann muss ich das auch irgendwie lassen.
Aber ich habe bei ihm genau dieses Gefühl, was du erst meintest, dass Menschen so reagieren, was eigentlich selber bei denen los ist. Und zu sagen, sag mal, warum reagierst du so krass auf diese Person? Was ist denn eigentlich los, dass du so einen Kommentar schreibst, der irgendwie über 3 Seiten geht?
Trigger sind eine unfassbar gute Orientierung oder eine Hilfe, um seinen eigenen Themen näher zu kommen. Also wo lasse ich mich triggern? Egal, was für ein Fascho-Kommentar da drüben. Da zu merken, boah, ich komme in Bewegung. Das Leidenschaft und da diesem Pfad zu folgen, das ist total spannend, weil das ist ein Geschenk, eigentlich ein Trigger. Ein Trigger ist ein Geschenk, um in die Innenschau zu gehen und dann dort auf die Reise, was wird da gerade wirklich bewegt? Jetzt mal unabhängig von den ganzen Themen und von richtig und falsch und von in mir, nur in mir, welches Ungerechtigkeitsthema, welche Angst, welche Zärtlichkeit wird da berührt. Und das ist, da ist der Typ auf jeden Fall, das ist ein guter Trigger.
Der ist eine gute Meditation, ist er eigentlich.
Aber wenn ich ihm Vorwurf, oder nicht ihm, aber diesen Figuren Vorwurf machen würde, dann ist es, dass sie für was Spalterisches eine Kultur, also sie predigen eine Kultur von was Spalterischem, für mein Gefühl. Das ist jetzt vielleicht so absurd. Nee, lass ich. Ich möchte nicht ihn nehmen. Ich möchte das überhaupt nicht personifizieren. Ich beschäftige mich mit mir. Ich habe genug Probleme.
In welchem Moment fühlst du dich frei?
Letzte Nacht hatte ich einen Moment von echter Freiheitsgefühl. Und das ist vielleicht das Profaneres, aber sie hat eine Stunde lang oder mehr, anderthalb Stunden lang immer wiederkehrenden Albtraum gehabt. Kleine Tochter. Eigentlich spreche ich nicht so gern über, aber ich versuche es mal allgemein zu halten. Es war ein wiederkehrender Albtraum und ich habe alles gegeben, was ich geben konnte. Ich habe meine Geduld gegeben, meine Empathie. War total da. Ich habe sie gehalten. Ich habe mir ihr Körpernähe gegeben, Aufmerksamkeit, zwischendurch auch mitfühlende Töne. Ich habe auch versucht, in dem Moment zu meditieren und zu sagen, okay, sie darf jetzt einfach fühlen. Ich muss gar nicht das Gefühl wegmachen. Ja, also ich muss sie nicht beruhigen, sondern sie fühlt jetzt. Im Gegensatz zu ich, als ich klein war und meine Mutter gegangen ist, habe nicht mehr gefühlt, habe das abgespalten. Also ich mach's jetzt besser. Mein Kind hat was und sie fühlt es, bis sie es durchgefühlt hat. Und dann ist es auch vielleicht gut. Aber es ging 1,5 Stunden. Ich hatte mir irgendwann Oropax reingemacht und ich war, es gab Momente von Wut und von Verzweiflung, also wo ich dann wirklich auch mal den Ton geändert habe, was ist denn? So, wo man sich erwischt bei so völlig destruktiven, blödsinnigen Verhaltensweisen. 1,5 Stunden, dann wieder eingefangen, komm, das bringt gar nichts. Ich habe sie einfach gehalten und gesagt, ich bin da und mehr konnte ich nicht tun. Da habe ich auch irgendwie losgelassen und bin fast selbst eingeschlafen, trotz des Schreins, dank Oropax. Und irgendwann hat sie sich beruhigt. Ja, es war unfassbar lang. Es geht ins Mark, ihr Schreien. Wirklich, man denkt, ich muss doch was tun. Also diese Ohnmacht ist ja erstmal ein unfassbares Gefängnis von Verzweiflung, von Unfreiheit, nichts tun zu können, obwohl ich alles gebe. Und dann war sie irgendwann ruhig und schlief und dieser Moment, dann legte ich sie wieder in ihr Bett. Sie wachte nicht auf. Übrigens ist sie aufgewacht, weil mir eine Thermoskanne aus der Hand gerutscht ist. Und die ist so Treppen runtergebommelt. Bong, ding, bong. Also ich habe das auch noch verursacht. Egal, aber diese Befreiung, dieses Moment von Ruhe. Wieder ein, also das, die Erlösung von Leid. Ja, also mein Leiden jetzt mal als Vater, dieses Mitleiden. Das erlebe ich als Freiheit. Boah. Zumindest so ganz akute, unmittelbare Freiheit. Boah. Aber wenn ich da jetzt hingehe, dann fange ich schon wieder an zu zittern. Nehmen wir andere. Innere Freiheit erlebe ich tatsächlich, wo ich mich dieser Verletzlichkeit annähe. Wo ich weinen kann. Wo ich Schmerz habe und endlich weinen kann. Das ist für mich eigentlich eins der hauptsächlichen Momente von Freiheit, wo ich endlich weinen kann. Was ich sehr lange dafür unterschätzt habe, ist, wie sehr der Körper eine Rolle spielt. Den habe ich immer unterschätzt. Ich dachte, es muss alles über Gespräch, Psychologie, sprechen, das, was ich jetzt hier auch tue, dieses Rattern. Aber interessanterweise waren es 3 Stunden lang Tanzen. So Tanzsessions gibt es da in diesen Gemeinschaften mit allen möglichen Rhythmen, also 5 Rhythmen oder so. Heftiger Techno, dann wieder zarte, fließende Bewegung und ganz am Schluss keuchend auf dem Boden liegst du und dann kommen so Klänge oder wirklich schöne, einfach schöne, bisschen schamanistisch, kitschig, spirituelle Songs oder so und dann fließt auf einmal, dann fließen die Tränen. Es gab Sessions, da habe ich 5 Stunden getanzt und ich habe zwischendurch gelacht, heftigst gelacht. Und dann wieder unglaublich angefangen zu weinen, aber kein leidendes Weinen, sondern ein einfach Weinen. Da war einfach Traurigkeit und sie hatte plötzlich nicht mehr diese Bedeutung von falsch oder schlecht oder es muss sich beruhigen oder es muss weg. Es ist, sondern es war einfach nur noch Bewegung. Und dafür braucht es scheinbar bei mir einen aufgewärmten Körper.
Wie glaubst du, hängt das zusammen? Also dieses, also das ist ja, löst sich ja vom Intellekt eigentlich, also vom...
Erstmal Bewusstsein, erstmal, da ist was. Oh, Entschuldigung, schon wieder unterbrochen, was ist denn das?
Das ist ja nicht schlimm.
Guck, von wegen gelassen, ey. Du kannst ja nicht mal aus in eine Frage. Du gibst mir ein Wort und ich springe wie so ein...
Kann doch nicht wahr sein. Ne? Nein, aber die, wie hängt das zusammen, dass im Kopf die Freiheit nicht da ist, zu weinen, dann aber durch das Körperliche funktioniert?
Weiß ich nicht. Ich habe es nur erlebt. Also der große Unterschied zwischen Bewusstsein und dann ins Handeln gehen, ist einfach, dass man es dann tut und erlebt. Und dann eben das, was ich hier tue, dieses Sprechen und Reflektieren und rausballern, dann auch mal still wird und der Kopf dann auch mal pausieren darf. Und das klare, wichtige, klare Denken. Und dann geht's in den Körper, dann geht's in die unmittelbare, ins Erleben. Das kann ich jetzt auch nicht wirklich versprachlichen. Also da wüsste ich auch nichts zu sagen. Das kann man nur erleben. Das ist ein Zustand. Ja, dieses Hecheln, dieser aufgewärmte Körper, dieser durchgetanzte Körper, durchgeknetet von seinen Bewegungen und von den Emotionen dann, durchdrungen. Und das ist ein wirklicher Zustand von Freiheit. Da komme ich wirklich bei mir und in der Welt an und ich kriege ihn nicht so lange gehalten.
Ja.
Und wenn ich in die Gesellschaft, in das Draußen, raus aus dieser Gemeinschaft gehe, merke ich auch, das ist auch nicht der Raum, in dem ich das, also in dem ich diese Verletzlichkeit anbieten kann. Wir sind viel zu hart, hier zu verhärtet. Das ist gefährlich. Also den schütze ich schon auch wieder. Aber es ist ein bisschen schade. Ich gucke dann immer sehnsüchtig durch die ganze Verpanzerung hindurch, zurück in diesen Zustand. Und das erlebt zu haben, ist für mich ein Moment von Freiheit und auch von Wachstum. Also da bin ich auch über dieses Selbstmitleid hinausgewachsen. Oh, ich bin das traumatisierte Kind und es wird ewig sich traumatisch anfühlen. Nee, ich nähere mich da tatsächlich meinem Urschmerz. Es gibt nichts Befreienderes.
Ich finde das hochinteressant, weil ich glaube, die meisten Menschen, da würde ich mich auch total mit zuzählen, versuchen traumatische Erlebnisse oder Sachen, wo man merkt, ah, da bin ich unfrei, eigentlich über den Intellekt zu lösen, vielleicht in Therapie zu gehen und reden oder schreiben. Und aber zu sagen, also das Körperliche, zumindest in meiner Erfahrung, wird wenig Beachtung geschenkt und geht es über so ein Begreif im Kopf und zu merken, wo liegen meine Triggerpunkte, aha, hier, aber dass du diese Erfahrung gemacht hast, also diese eine Befreiung von oder eine, ja, Loslassen von so einem Trauma oder merken, so hier löst sich was, hier komme ich ins Wein ran, eben nicht über den Intellekt zu lösen, nicht übers nochmal reden, sondern eigentlich im Grunde 5 Stunden tanzen, finde ich es ist selten in dem Angebot, ja, was man so was man denkt, so das würde mir helfen. Ne? Viele Menschen reden über mentale Gesundheit und dann über Therapie, aber es wird wenig darüber geredet, habe ich das Gefühl, über Hüfte aktivieren, ins Körperliche fließen zu kommen. Deswegen finde ich die Beobachtung total spannend.
Also jede Therapie wäre wahrscheinlich noch fruchtbarer und ich würde die
überhaupt. Ich würde auch Therapie nicht absprechen, nee, genau, sozusagen.
Um Gottes Willen. Aber ich
wäre. Es ist etwas eine Einseitigkeit, ist mein Gefühl gerade.
Es gibt da, glaube ich, so viel Unterschiedliches. Das
vielleicht, schon, ja.
Wären wir hinterher, das ist ein altes Bild vielleicht von Freud. Mhm. Aber auch da ist es ja schon auch ein Erleben, ne? Also auch tiefenpsychologisch kann man dem ja sich schon auch annähern und ins Erleben kommen und dann wird es körperlich. Das glaube ich schon. Ich glaube nicht, dass das, also die Guten werden das bestimmt nicht aussparen, aber es wäre wirklich fruchtbarer, wenn wir uns jedes Mal, wenn wir so eine richtige 4-Hand-Massage davor bekämen oder so, oder so eine Tanzsession und dann die 4-Hand-Massage und dann so völlig, also die Knotenpunkte, diese muskulären Verspannungen gelöst und dann gehe ich in die Erfahrung auch mit einem guten Therapeuten. Das könnte ich mir, also, und das ist ja dieser Rahmen, dieser Gemeinschaft, die verbinden sozusagen,
neues Geschäftsmodell hier einfach, so ein Nikita,
so neu.
Nikita Thompson macht dann erstmal so eine Tanzsession mit dir und danach gehst du zur Therapeutin, zum Therapeuten. Ja. Das könnte.
Das wäre gut für Ulf Poschardt auch.
Ich habe zumindest das, was ich höre oder wahrgenommen habe, ist, dass du gerade sehr viel, dass du Vater bist.
Ja.
Und da das auch
da durchgehört.
Da habe ich auch ein bisschen durchgehört. Und schaffst du das, dass das Vatersein dir ausreicht und genügend schenkt?
Oh Gott, was ist das überhaupt für ein Anspruch?
Nein, aber
egozentrische.
Nee, also ich meine eigentlich, wir haben ganz am Anfang viel über das Thema Aufmerksamkeit gesprochen und Aufmerksamkeit von außen, auch Angst, die Aufmerksamkeit zu verlieren, wenn man gewisse Dinge postet oder sich engagiert. Ja. Das ist ja alles immer ein Wert von außen. Und dann ist ja dieses, du kriegst ja nicht deine Töchter, zumindest weiß ich nicht, aber es gibt ja keinen Applaus, die sagen, boah, bist du ein super Vater oder das hast du ja ganz toll jetzt gemacht. Aber es gibt ja diese Bewertung von außen, gibt es ja von Kindern erstmal nicht. Und dann ist ja die Frage, füllt einen das dennoch, aber irgendwie anders, oder füllt einen das nicht? Weißt du, worauf ich hinaus will?
Ja, es ist immer, du hast jetzt gewechselt von einerseits fragst du mich, diesen Typen, der dieses ganz spezielle Anerkennungsthema hat und da ja auch eine Anerkennungssucht, also das ist jetzt wirklich nichts, was jemals irgendwas aufgefüllt hat, nur vermeintlich.
Ja,
nur vermeintlich. Ja, insofern ersetze ich mit den Kindern jetzt nichts, was mir irgendwann gut getan hätte oder so.
Nee, ich meine es auch nicht ein Ersetzen, ich meine eher nur eine
Frage. Nee, könnten sie auch nicht, also das würden, sie würden nie... Sie würden selbst, wenn sie mich die ganze Zeit anerkennen würden und sagen würden, du bist der beste Papa der Welt. Oh Gott, ich sehe, was du hier leistest. Und mich hier, boah, ich weiß, wir sind schwierig. Es wäre lustig, wenn meine Zweijährige so reflektieren könnte.
Tut mir leid, letzte Nacht, das war wirklich, aber du hast das so toll gemacht.
Ich habe meine Impulse noch nicht ganz im Griff und war es einfach da und mehr brauche ich von mir nicht. Das ist also toll, danke. Wäre schön. Nee, selbst dann würden sie diesen verlorenen kleinen Fari nicht füllen. Und deswegen ist es gar nicht die Frage, ob sie das müssen. Aber ich weiß trotzdem, was du meinst. Es hat sich was verändert. Ich bin raus so ein bisschen aus diesem Party-Anerkennungsleben, Filmpartys eine nach der anderen und viel mehr drin in einer wirklich viel langsameren und hamsterradartigen Welt, die
also nicht so
spektakulär, nicht
also
so
Familienalltag.
Sexy. Ja, Familienalltag. Jeden Tag die gleiche Grütze teilweise. Ich mache Handbewegungen, die ich nie machen wollte. Also, und das am laufenden Band. Also es bleiben weniger, auf einer ganz anderen Ebene gesprochen, Freiheiten, meinen egozentrischen Fari zu folgen, meinen Impulsen mal Raum zu geben. Und was will ich denn jetzt? Ich habe ein paar kinderlose Freunde, die manchmal sagen, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß heute nicht, was ich tun soll. Diesen Satz kenne ich nicht mehr. Der ist vorbei. Es gibt nicht mehr, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich könnte immer was tun, allein für familiäre Sachen. Also es gibt zig Ecken, wo ich durchaus mal drüber wischen könnte und so. Also aber bleibt dann halt hängen oder es gibt ja so viel Schreckliches im Familienalltag wie so Spielsets, die in so einer Sekunde ausgeräumt sind und aber tausendfach zusammengesetzt werden müssen, um sie wieder aufzuräumen. Also das ist völlig Blödsinn. Also Spielsets über Puzzle oder so, wo du so, wir haben ein Bällebad, so ein kleines, und die Kleine, die liebt es, weil sie merkt, dass das uns wirklich triggert, die schüttet das einfach aus. Und dann hängst du da wirklich, also 20 Minuten, um alle Bälle einzusammeln. Und für sie ist es, und wie kam ich da jetzt drauf? Ich bin einfach weniger sexy Schauspieler in sexy Kreisen unterwegs und hänge irgendwie bei den Sponsoren, bei der, weiß ich nicht, Jägermeister-Bar und flirte mir einen ab oder so und hoffe, dass die Hostessen auf mich abfahren. Mhm. Jetzt richtig, also wirklich, der Typ war ich auch, sondern jetzt bin ich, bitte zieh es an, bitte, wir müssen los, bitte. Ich baue dir eine Anzugstraße, das ist jetzt mein neues Modell. Ich lege den Anzug dahin, die Mütze hier und da die. Und komm, jetzt fahren wir die Anzugstraße lang und rein in die Anzug und so. Also der Heini bin ich jetzt. Ich wachse gerade als Vater. Und ich glaube, dass das vielleicht ist das auch, um mein Selbstbild zu erhalten. Ich glaube, dass ich nur wachsen kann, wenn es nicht mehr ganz so viel um mich geht. Also wenn es endlich etwas gibt, was noch ein bisschen wichtiger ist als ich. Also mir hilft das. Gerade mir, Narzissten, also diesem Typen, der das beruhigt es schon so ein bisschen, dieses, ich muss nicht mehr im Außen, es geht nicht mehr nur noch so sehr um mich. Und das ist wirklich, es klingt ein bisschen verklärt und ein bisschen beschönigt, aber es stimmt, dass die Kinder da sind. Ich kann mich so einreihen, ich treffe dann die Kita-Väter und Mütter und bin dann auch einfach wieder. Ich bin dann auch einer von allen und nicht mehr Fariadim. Also das, da hilft es mir und es ist die größte Liebe, die ich je erlebt habe. Also ich will jetzt nicht heulen hier bei dir, weil es in der Öffentlichkeit heulen, aber es ist einfach das unfassbarste Gefühl, was die mir schenken, ungewollt, was ich erleben kann. Also ich habe sowas noch nicht empfunden. Und vielleicht ist das auch Heilung. Einfach diese Liebe in mir zu spüren. Das ist schon. Ich weiß jetzt auch nicht so originell, aber es ist einfach so. Insofern stellt sich da nicht die Frage. Ist auch wieder ein bisschen wie die Klimageschichte. Also, was verlange ich von denen, dass sie mir mein Hedonismusbedürfnis befriedigen? Nein, das tun sie nicht. Im Gegenteil. Die würgen jede Abendveranstaltung ab und im Moment bin ich nachts einfach gefangen. Also äußerlich unfrei. Aber innerlich erlebe ich wirklich, und ich glaube, sich das zu erhalten, also dafür brauche ich schon auch Abstand. Also ich genieße sehr, im ICE zu sitzen, irgendwo hin zu irgendeinem Dreh oder auch mal ein Hotelzimmer allein. Durchzuatmen. Und das braucht dann auch immer mal wieder die Distanz, um aus diesem Tunnel rauszukommen und dann dieser Liebe wieder so ein bisschen, auch wieder Räume schaffen. Wahrscheinlich ist das ist meine Aufgabe. Das habe ich jetzt so oft gesagt. Ich werde, mein Battle ist, ich werde dieser Welt versuchen, Räume mitzukreieren und zu halten, in denen Menschen sich begegnen und entwickeln können. Das ist meine Pappe. Das ist mein Save the Whales.
Da gehen wir gleich nochmal rein. Das interessiert mich noch. Aber ich möchte nur eine Sache, die ich wirklich total, weil du es so ein bisschen leicht weggenuschelt hast, aber mal hervorheben, ist auch eine, also auf der einen Seite ist eben dieses Nachts nicht weggehen können, nicht den Hedonismus, der dir auch so wichtig ja auch mal war und Bars und so weiter und so fort. Also genau da in der Freiheit total eingeschränkt zu sein. Und gleichzeitig ist das aber der Moment, den du erst genannt hast, als wann hast du dich zuletzt frei gefühlt. Das finde ich irgendwie total schön. Also es ist...
Gut, ich will jetzt nicht predigen, dass man erst leiden muss, um echte Freiheit spüren zu dürfen, aber ja, vielleicht gehört auch das dazu, ne? Auch durch was durchzugehen. Und davor war es ganz schön fluffig alles und dadurch auch ein bisschen lahm. Also es wurde ja auch in dieser Sucht im Außen Sex, Alkohol, Partys und so, da wurde ich auch schon ganz schön leer am Ende, in dieser vermeintlichen Freiheit. Also ja, es gibt den Rausch, ich war schon rauschsüchtig und ich kann es immer noch nicht ganz annehmen. Es gibt diesen jugendlichen Teil in mir, der immer noch klopft und auch hinterfragt und neidisch rüberguckt zu meinen kinderlosen Freunden und denkt, oh, der kann jetzt, was er will, seinem Rhythmus folgen.
Aber offensichtlich ja auch nicht. Also so offensichtlich ja doch nicht.
Natürlich nicht. Am Ende sind sie, ja, nö, anteilig schon. Keine Ahnung.
Wenn du über diesen Raum nachdenkst, also hast du da schon ein konkretes...
Nee, ich habe das jetzt nur so gesagt, weil ich irgendwas sagen wollte. Ich habe aber, was mir wirklich wichtig ist, glaube ich, wenn wir so viel jetzt über mich sprechen, ja, und ich darf so viel hier ins Mikrofon blasen, ist mir schon wichtig, dass man das irgendwie wieder ein bisschen einfängt und sagt, also mein Wunsch, vielleicht gelingt es mir nicht, vielleicht ist der Narzisst noch zu laut in mir und ich übersehe den da auch, aber mein Wunsch ist eigentlich, sich anzubieten, um dann Resonanz zu, nicht bekommen, also nicht für mich, sondern zu resonieren. Also ich spreche ja auch mit denen da draußen, mit euch, die ihr zuhört, immer noch, also weiß ich nicht. Weil es schon mein Wunsch ist, sich anzubieten und sich dabei nicht so wichtig, also mir geht es nicht, eigentlich geht es mir nicht um Anerkennung. Eigentlich wünsche ich mir gar nicht so sehr, dass jetzt alle schreiben, und so habe ich es noch nie gefühlt und noch nie so einen reflektierten Menschen erlebt oder genauso geht es mir auch, ich hing an deinen Lippen, sondern eigentlich wünsche ich mir einfach, was ist es denn eigentlich? Ich möchte, glaube ich, eigentlich Teil sein von den anderen. Ich möchte eigentlich Teil sein. Vielleicht doch, nee, das war jetzt irgendwie unausgegoren. Das klingt zu kokett. Boah, das klingt wieder so schmalzig. Boah. Ich möchte mich so gern anbieten, meinen Beitrag zu Frieden, doch. Das ist dann der Raum. Und vielleicht versuche ich, indem ich mich anbiete, auch in meinen Fehlbarkeiten und meinen Widersprüchen, versuche ich irgendwie einen Raum zu kreieren, in dem man sich identifizieren kann. Doch identifizieren. Bullshit, ich nehme alles zurück von eben. Und sagen kann, ja, stimmt, wow, da wartet was Friedliches, da wartet was, wo ich ein bisschen meine Panzer runterfahren kann und wieder in Begegnung gehen kann überhaupt. Wo ich vielleicht, das ist meine Sehnsucht von anderen, das wünsche ich mir, da habe ich auch Vorbilder getroffen. Und vielleicht wünsche ich mir da auch, mich in diese Welle zu begeben, ohne so ein Guru zu sein. Also ich überhaupt keine Ambition, Guru zu werden, sondern einer von allen. Und dann teilen wir diese Schwingung. Oh Gott, kam das rüber? Weißt du, was ich meine?
Ja, ja. Also ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, warum ich das hier mache.
Ja, ein bisschen ausgleichen, warum man aber auch sich dann nimmt, weil das ist ja schon auch eine Entscheidung. Ich nehme mich und fahre hierher und sabbel jetzt hier in die Welt. Und das ist irgendwas.
Ich glaube,
vielleicht muss ich irgendwann ruhig werden.
Ach nein.
Irgendwie nervt es mich. Irgendwie bin ich wahnsinnig genervt. Deswegen bin ich auch so rausgegangen beim letzten Mal aus dem Gespräch und dachte, Gott, was denkst du eigentlich, wer du bist, dass du hier deine psychologischen kleinen Neurosen in die Welt klatscht und dann Applaus dafür bekommst? Also was ist das denn? Was ist das für ein Konstrukt? Ist das okay?
Ich finde das...
ich weiß nicht. Ich glaube, du kannst es mir nicht beantworten, dass ich...
Ich würde sagen, wir drehen jetzt einfach noch eine Runde mit deinem Lastenfahrrad. Wir fahren einfach noch mal so ein bisschen durch den Block. Du zeigst mir mal, wie das so ist. Ich bin noch nie in meinem Leben Lastenfahrrad gefahren. Nee.
ich kann dich, also du bist echt lang. Und ich habe die kurze Variante genommen.
Weil du Geld sparen wolltest?
Nee, weil ich ein bisschen wendiger sein wollte. Ja. Wendiger, so wie ich halt bin, so ein windiger.
Wendiger, typ. Windiger Typ.
Ja, immer wechselt die Spur, je nach Wind. Ja, ich nehme dich mit.
Das ist schön. Ich fand es total gut, dass du wieder hier warst.
Gott, sind wir am Ende. Ich kann es nicht mehr ausgleichen. Ne?
Du kannst nicht mehr, also es ist... Es
also, nicht mehr einfangen.
Nee, ich hätte dich jetzt noch gefragt, sag mal, warum bist du dir eigentlich so sicher, dass du ein Narzisst bist, weil du das so oft genannt hast?
Naja, ein bewusster Narzisst ist ja immerhin, ist ja die halbe Miete, ist dann nicht mehr ganz so schlimm. Aber ich spüre schon noch, dass der Trieb so stark ist da und manchmal ertappe ich mich im Nachhinein dabei, oh, das war doch wieder, ach, das hast du doch wieder strategisch eingesetzt, um dir irgendwie diese vermeintliche Anerkennung zu sichern. Ach, das war doch gar nicht wirklich aufrichtig. Du hast Aufrichtigkeit gespielt, um am Ende doch wieder nur den Applaus dir einzuheimsen. Ach, Mist, du bist wieder drauf reingefallen.
Aber weißt du was, das ist der Grund, warum ich das auch mag, dass ich, es gibt ja so ein paar Leute, du gehörst ja jetzt auch dazu, die öfters kommen und man kommt dem dann immer so ein bisschen näher.
Ja, scheiße, bis ich irgendwann hierher komme und sage, nö, jetzt mache ich nicht mehr eine Runde mit klugen Sätzen und jetzt mach ich nur noch Quatsch.
Jetzt nur noch Pimmelhumor.
Pimmelhumor, ja. Ja, das der mir übrigens wichtig ist.
Und das kannst du bei Wer steht mir die Show gerne machen.
Oh Gott, guck mal, wie das abgetan wird von dir. Nee, das nein, gehört nein. Nämlich auch dazu, zu mir.
Das gehört unbedingt dazu.
Ja, und ich liebe Pimmelhumor. Ich liebe diesen Pimmeligen. Ich liebe überhaupt Pimmel. Sind so komische Dinger. Und auch Eier. Eier sind also außerhalb des Körpers gewachsene Organe in so einem knuddeligen Sack. So einem dünnen, walnussschalenartigen. Und da hängen da so zwei unterschiedlich hoch, hängen da so zwei Eier. Es ist ein unfassbar hässliches Organ. Und wir reden aber immer so positiv von dicken Eiern. Finde ich es lächerlich. Zwei dicke Eier. Und andererseits danke ich meinen Eiern. Also natürlich. Ohne Eier keine Kinder.
Ja.
Und ich bin in so ein... Aber müssen wir so hässlich... Ich glaube, da ist evolutionstechnisch noch was... Das wird noch begradigt. Das ist noch so... baumeln die wegen dieser Temperatur? Das habe ich auch nie so richtig verstanden. Die müssen kühler lagern. Ja, warum denn? Warum organisierst du Natur das so, dass die kühler lagern müssen? Warum können sie nicht einfach bei 37 Grad lagern? Aber andererseits, wenn du dann nur diesen Pimmel hättest, der auch, also vielleicht braucht er auch diese Ergänzung von unten. Weißt du, was ich meine?
Nein.
Ach komm. Natürlich, nur ein Pimmel wäre auch nicht schön. Es gibt ja so Wanderhoden, manchmal rutscht der so weg. Oder wenn es ganz kalt ist, zieht der sich so ran. Und dann hast du wirklich dann, vor allem Pimmel. Und dann denkst du auch, was haben wir für ein komisches Gerät da? Baumeln. Finde ich auch bei Walen oder so, bei Tieren, wenn die da so, alles ist wunderschön. Nur da pimmelt noch was so mit. Oh, danke, dass ich einen kleinen Ausgleich hatte für diesen ganzen Tiefsinn.
Frohe Ostern.
Oh, die wünsche ich dir auch, mein Lieber.
Das war Fari Yardım. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Es ist eine große Freude, mit ihm zu sprechen und diesen Flipper-Automaten, so nennt ihn Christian Ulm, in Aktion zu erleben. Ich denke, es kommt rüber, aber ich möchte es nochmal betonen, dass es hier an vielen, vielen Stellen natürlich ein gemeinsames Herantasten an Themen ist, wo man selber noch gar keine feste Meinung hat, vielleicht auch gar nicht genug weiß darüber, aber eben so guckt, wie steht man eigentlich dazu. Und ich finde, mit Fari macht das eine große Freude, da er zulässt, den Zweifel auch mit zu beobachten. Das ist sehr, sehr besonders. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon auf die nächste Begegnung mit ihm. Wenn ihr Lust habt, einmal die Woche Post von mir zu bekommen, dann könnt ihr gern meinen High Five Newsletter abonnieren, denn da schicke ich immer freitags 5 Dinge raus, die mich in der aktuellen Woche so begeistert haben. Das können Podcasts sein, Bücher sein, das können Zitate sein, Sachen, die ich irgendwie so gesehen habe. Fari zum Beispiel hat mir eine Serie empfohlen, die werde ich jetzt demnächst angucken und dann vielleicht teile ich die dann auch im High Five Newsletter. Den Link dazu packe ich in die Shownotes. Ich möchte mich herzlich bedanken bei Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt, bei Jan Köppen und Andi Finz für die Musik und wir hören uns hier wieder nächste Woche Mittwoch. Ich freue mich drauf. Bis dahin, eine gute Nacht, einen schönen Tag. Euer Matze.